Hallo, hier spricht ein weiteres Mal der Timeless aus der Nachproduktion. Ich befinde mich gerade im Urlaub und deswegen vernehmt ihr meine Stimme durch ein weniger gutes Mikrofon, als ihr das möglicherweise gewohnt seid oder als ihr das gewohnt seid auch von uns. Die Episode, die jetzt folgt, ist eine Crossover-Folge zusammen mit dem damals DM-Podcast. Deswegen denke ich, werden einige von euch die Folge schon gehört haben. Die ist also sehr bald, nachdem wir die aufgezeichnet haben, auch schon bei Ayuvo im Feed erschienen. Wir haben die allerdings bei uns in die Episodenreihenfolge eingeflochten, weswegen das also jetzt eine Weile gedauert hat. Ich werde die Folge genauso wie Ayuvo ungeschnitten veröffentlichen, also bis auf dieses Vorwort wird sich da eigentlich nichts dran ändern. Ich werde da Kapitelmarken hinzufügen, dass wir so ein bisschen einen Überblick haben, aber ansonsten wird sich nicht groß was tun an der Stelle. Einerseits ist die Folge relativ lang, ich bin im Urlaub und andererseits muss ich auch sagen, finde ich es durchaus auch charmant, mal so eine Aufnahmesituation zu hören, wie sie dann eben auch ein bisschen chaotisch sein kann. Es ist so, dass wir so ein bisschen Übersprechen in der Aufnahme haben zwischen den Spuren, weil wir das bei Cyril zu Hause in Dresden aufgenommen haben. Ich habe das versucht ein bisschen zu reduzieren. Es ist allerdings so, dass ich hier immer noch KI-frei bin und also das mit verschiedenen Audio-Plugins, mit Reglern hin und her schieben und so weiter steuere. Ich bin persönlich der Meinung, dass ich es eigentlich halbwegs gut hinbekommen habe. Ich bitte trotzdem, das nachzusehen. Das ist jetzt nicht die übliche Qualität, die man von uns so gewohnt ist. Aber wir haben dann in den nächsten Aufnahmen auch wieder getrennte Aufnahmesituationen. Und das hat zumindest den Vorteil, dass es kein Übersprechen gibt. In der Folge jetzt hier, denke ich, werden wir alle damit leben müssen. Alles Weitere gibt es dann in der Folge. Wir hören uns dann gleich da und ansonsten viel Spaß mit der Episode.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Ni hao, Timeless.
Hallo, Cyril.
Und Ni hao an unsere Zuhörerinnen. Das ist der Schlüsseltechnologie-Podcast, Folge 93. Und wenn wir die Rollen tauschen, dann kann das nur eine Sache bedeuten. Ja, wir haben jetzt so viel über KI geredet, die letzten Folgen. Wir müssen mal irgendwas anderes machen. Wir machen heute was mit Holz.
Endlich.
Ja. Und diesmal insbesondere geht es um Leime. Ich habe bereits alle meine Klebstoff-Wortwitze vorbereitet. An dem Thema werden wir uns sicher ein bisschen festhängen. Und wir reden natürlich auch nicht nur über die Sachen, die heutzutage relevant sind, was Klebstoff angeht, sondern auch über Klebstoffe von damals TM.
Ja, genau. Dies ist ein Crossover. Es wird dann damals TM-Folge Folge 108. Und ja, wir werden alle in die Haftung geraten und wir werden erklären, wie eigentlich das damals so war, als wir nicht hatten und trotzdem irgendwas kleben mussten. Und damals TM ist ja ein Technik-Kulturgeschichts-Podcast, also Geschichte des Klebstoffs. Also ich bin dann so für das nicht ganz so Antike zuständig, sagen wir mal so für die frühe Neuzeit oder wie man das nennt. Ich habe ein paar schöne Anekdoten, wieso Duct Tape eigentlich Duct Tape heißt und warum das doch was mit Enten zu tun hat. Wir haben ja viele schöne Bücher über Leime, Klebstoffe, irgendwelche Jugendstil-Design-Dinge aus Kaisers Zeiten sehe ich hier. Vor mir steht eine Flasche Fischleim, die ich nicht in meinem Rucksack aufgehen lassen wollen würde. Und was ist das da eigentlich? Also lauter fragwürdige Substanzen.
Aber Hasenleim irgendwie?
Hasenleim. durch ein Feinsieb gepresster Hase wahrscheinlich, zu Ostern.
Nee, gewissermaßen.
Werde ich zum Easter Egg mitnehmen. Und Timeless liest jetzt was vor aus dem Buch.
Naja, ich habe ja, also wir haben ja bei der letzten Holzfolge gab es ja diese Seitenbemerkung, dass man eine ganze Folge nur über Leime machen könnte.
Ja. Das ist diese Folge.
Genau, das ist jetzt diese Folge.
Leime und andere Klebstoffe.
Richtig, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt hier relativ viele auch Fachbücher mitgebracht. Viele davon beschäftigen sich mit Malerei. Und zwar deshalb, weil ein sogenannter Herr Lehnbach wohl einmal gesagt haben soll in seiner bajuwarischen Art, dass man mit allem malen kann, was irgendwie pappt. Ne, also, was Leime.
Udo Lindenberg, die Likörbilder, Likörellos.
Richtig, ja. Genau.
Das ist nämlich genau der Punkt. Letztlich geht es dann heute ein bisschen mehr um Bindemittel im Allgemeinen. Mhm. Und was sowohl bei der Malerei als auch jetzt im Holzbereich halt der Fall ist, dass man irgendwie Dinge zusammenkleben will. Man will entweder ein Pigment auf irgendeine Leinwand oder sonstige Wand kleben oder eben zum Beispiel Holzteile zusammenkleben. Und da kann man also alles Mögliche verwenden dazu. Ich nach Wahl auch Honig. Ich habe mal irgendwie in einer Wandergruppe, wo irgendwie so eine Magen-Darm-Erkrankung ausbrach, eine Toilettentür entsprechend markiert, indem ich ein Blatt mit Honig dran geklebt habe. Und so, also das sind Dinge, die man machen kann. Mhm. Und ich habe hier einfach mal so eine ganze Reihe verschiedene Bindemittel, so ein bisschen auch nach Bindemittelart aufgeschrieben, sodass wir da mal der Reihe nach durchgehen können. Und Ayuwo hat sich überlegt, fällt mir einfach gelegentlich ins Wort, wenn das soweit ist.
Ja, ich bin ja so jemand, der da immer nicht an sich halten kann. Ansonsten freue ich mich darüber, dass die damals TM-Hörer mal wieder so was richtig Damalsiges und so was mit Holz kriegen.
Genau. Mhm. Jetzt ist es so, ich muss da noch eine Sache vorausschicken, wenn wir von Sachen, also Leim, der trocknet ja bekanntlich, ne, das kennt man ja. Mhm. Und da muss ich aber eine Sache vorausschicken, nämlich, dass es einen Unterschied zwischen Trocknen und Härten gibt, der allerdings nicht trennscharf ist und die Begriffe verschwimmen natürlich immer durch den allgemeinen Sprachgebrauch. Mhm. Trotzdem möchte ich vorausschicken, dass also die Trocknung ein physikalischer Prozess ist, der durch die Verdünstung eines Löse- oder Verdünnungsmittels passiert. Ne? Also man könnte da zum Beispiel... Mhm. Was nehmen wir denn als einfaches Beispiel? Wir nehmen mal irgendwie so Aquarellfarbe. Ne? Aquarellfarbe, die trocknet tatsächlich auf. Da hat man irgendwie, man löst das mit Wasser an. Da ist ein Bindemittel drin, das ist mit Wasser löslich. Und einfach durch dieses Abtrocknen, das Verdunsten des Wassers, wird das danach wieder fest und hält. Mhm. Eine andere Sache ist es, wenn wir eine sogenannte Härtung haben. Das ist ein chemischer Prozess, wo also durch eine chemische Veränderung passiert, die den Stoff verändert und danach auch meistens nicht mehr anlösbar macht. Ne? Es ist also meistens so, dass physikalische Trocknung zu allermeist reversibel ist. Das ändert sich auch, wenn die Bindemittel länger an Ort und Stelle bleiben, weil dann durch Umwelteinflüsse da Veränderungen eintreten können. Aber bei Sachen, die chemisch härten, ist das von Anfang an so. Also sobald das irgendwie seine Endfestigkeit erreicht hat, dann kann man das nicht zerstörungsfrei wieder lösen.
Da denke ich jetzt sofort an solche Mehrkomponentenkleber, das fällt da wahrscheinlich drunter, ne?
Ja, ganz genau. Also so Epoxidharz wäre so das genau, ne? Klassische Beispiel aus der heutigen Zeit. Ganz genau. Mhm. Richtig. Das halt wirklich nicht mehr lösbar ist. Das kann man irgendwie mit den schärfsten Lösemitteln nur gerade so anquellen, sodass man da irgendwie mit Werkzeugen noch sinnvoll durchschneiden kann, aber mehr geht da nicht.
Oder halt irgendwie rausfräsen dann halt mechanisch.
Ja. Das ist eben alles mit Zerstörung behaftet.
Das Zahnarztzeug ein, was man so mit UV-Licht so aushärtet.
Richtig, ja. Das wäre auch sowas, genau. Ja.
Auch in Nerdkreisen sehr beliebt zum Befestigen von Dingen in elektronischen Geräten. Die sind danach fest. Wir haben da so an Bord der Seabase so einen Zahnarzt, der hat uns das mal beigebracht.
Ja, ich habe einen Bekannten, der hat bei einer Weiterbildung, also ich bin ja, das kann ich jetzt hier vielleicht mal einflechten, warum ich da drauf komme. Ich bin ja staatlich geprüfter Restaurator für Möbel und Holzobjekte.
Sehr geil. Mein Endpunkt ist jemand, ein Franzose, der ist Restaurator für alte Kunststoffe am französischen Luftfahrtmuseum in Le Bourget. Vielleicht sollten wir den mal. Der müsste hier sitzen, Patrick.
Ja, das ist ein noch viel diffizileres Gebiet, weil diese Kunststoffe eben gerade diesen chemischen Veränderungen unterworfen sind. Ja,
und
die muss
man kochen
sind.
Und wieder schmeidig machen. Und der hat aber den Kabelbau meiner Ente renoviert. Mhm. Und zwar besser als neu.
Mhm. Genau. So. Jetzt ist es so, dass man also alle möglichen Dinge, wie wir gerade schon gesagt haben, als Bindemittel verwenden kann. Ne? Also das muss also irgend so einen inneren Zusammenhalt haben. Das, was man so als Adhäsion kennt.
Nee, der innere Zusammenhalt ist Kohäsion.
Ja, Entschuldigung, dass man als Kohäsion kennt. Verzeihung, mein Fehler. Und auch eine Anhaftung an das Material, was man damit verkleben will, das wäre dann die Adhäsion. Mhm. Und es muss natürlich in irgendeiner Art sinnvoll verarbeitbar sein. Also man muss es in eine Form bringen, wenn man so einen harten Bitumenklotz hat, also das geht, ne? Aber das ist natürlich deutlich schwieriger und ist als Bindemittel nur zum Beispiel jetzt eben im Straßenbau geeignet, wo man halt wirklich entsprechende technische...
Zählt eigentlich in dem Sinne es auch als Kleben, wenn man irgendwie mit flüssigem Blei irgendwas ausgießt und zusammenfügt? Oder ist das kein Kleben, weil da ja weder Adhäsion noch Kohäsion im eigentlichen Sinne stattfindet? Glaube ich jedenfalls. So ein Bleiglasfenster oder so.
Ich würde sagen, das fällt eher in die Richtung Löten und Schweißen. Mhm. Da ist es ja tatsächlich so, dass wir nicht einfach nur Adhäsion und Kohäsion haben, sondern da ist ja tatsächlich ein sogenannter Stoffschluss. Der da bewirkt wird, dass die Stoffe teilweise ineinander laufen.
Auf jeden Fall, bei Löten auch?
Ja, beim Warmlöten teilweise ja, beim Weichlöten eher nicht. Aha. Genau. Ja. Aber das ist was, wo ich nicht ganz so firm bin.
Ja, das kann man ja mal ermitteln. Außerdem haben wir ja Hörer, die können ja hier Kommentare machen, dann gibt es ein Follow-up. So. Überhaupt genau, Feedback, wie läuft denn das bei euch? Mit
es ist keine gerade Folge, deswegen sagen wir das nicht. Ich habe jetzt einen Schedule dafür, dass ich ich immer in der 4-Enden-Folge Hinweise auf, ich glaube, die Postkarten und in der 4-Enden-Plus-2. Auf die Möglichkeit, Feedback per E-Mail zu schicken.
Ja.
Unter schlüsseltechnologie-podcast.de kann man sich ins Impressum durchklicken und alle Kontaktdaten
finden. Ja, genau. Und Feedback zu damals TM funktioniert heutzutage am besten über Mastodon. Damals TM at social. .bauhaus. Ja.
Sollen wir dein Mikrofon noch ein bisschen mehr darüber schieben, dass du mehr in die Richtung sprechen kannst?
Ja, ich kann.
Fällt mir gerade so auf.
Wir haben hier modernste Technik mit jeder Menge.
Naja, wir werden mal gucken, ob wir ein Foto von diesem ganzen Setup hier in die Shownotes mit reinmachen.
Wir sind ja nicht ängstlich und Datenschutz.
Also unsere Gesichter gibt es halt eh schon zuhauf auf mediaccc.de und so weiter.
Hier kann ich aber meinen.
Jetzt kannst du nichts mehr sehen.
Ich kann das ändern.
Okay, ja, ich denke, das funktioniert so besser. Das
ist besser so, ja?
Ja.
Und jetzt rede ich mir, wenn ich so rede, geht das noch?
Ja, das ist auf jeden Fall besser als vorher.
Und so.
Ja, ja. Funktioniert. Also ich kann dich auf jeden Fall hören mit meinem einen Ohr.
Na Mensch.
Irgendwo in diesen ganzen Kanälen
ist es mit drin. Hören. Königsberg, hier ist Königsberg. Ja, genau, so.
Wir fangen einfach mal an. Ich habe jetzt mal so eine Stoffklasse von Bindemitteln hier rausgesucht, von der ich nicht so richtig viel Ahnung habe, die man aber trotzdem erwähnen muss. Und das sind die mineralischen Bindemittel. Da wären wohl zu nennen als schon sehr lange bekannte Kalk, Gips und Zement. Kalk ist ja einfach ein Gestein, was in verschiedenen Kristallisationsformen auftauchen kann. Ne? Also auch als Marmor zum Beispiel, das ist am Ende auch nur ein Kalkstein, der eine saubere kristalline Struktur hat. Das also durch Brennen und danach durch Ablöschen mit Wasser chemisch so umgeformt wird, dass man es dann als Mörtel verwenden kann oder für verschiedene andere Dinge. Da kommen wir später noch drauf.
Hatten ja schon die Römer.
Genau, hatten die Römer. Also ist schon seit sehr langer Zeit bekannt. Mhm. Ich bin gar nicht sicher, ob ich irgendwo nachgelesen habe, ob es die Ägypter schon wussten. Nee, bei Gips war, glaube ich, bei den Ägyptern schon bekannt. Mhm. Also da reden wir tatsächlich von irgendwie 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, dass also Gips tatsächlich auch schon bekannt war. Den man also auch brennt, das ist ja, muss ich überlegen, ist es Calciumsulfat?
Das ist Sulfat, ja.
Sulfat, ne? CaSO4, genau. Bei Kalk ist es ja CaCO3. Das ist also auch sowas, was als Bindemittel sowohl für Malerei verwendet wurde, als auch irgendwie für Häuserfundamente und alle möglichen Dinge. Mhm. Wandverputz und so weiter.
Mhm. Diese Verlaut. Schriftlichung von chemischen Formeln ist ja auch nicht einheitlich, ne? Irgendwie mit Carbonat, CaCO4, sagtest du?
Nee, CO3, ne?
CO3 ist Carbonat,
ne? Ja, also ist Carbonat. Kalk ist Calciumcarbonat.
Calciumcarbonat, okay. Genau. Ja.
Da gibt es nämlich auch Unterschiede. Also das hat sich im Laufe der letzten 200 Jahre auch mal geändert.
Ja, mehrfach.
Ja, genau.
Also ich habe ja hier...
Es ist schlimm.
Ja? Also auch die
Fachbücher hier... Aber das ist das gleiche Problem wie mit biologischen Klassifikationen auch, dass dann immer gesagt wurde, nee, es hat sich doch herausgestellt, dass die Struktur hier der Taxonomie ist eine andere.
Ich
habe das mal
total hart durchgenördet. Ich bin ja auch so ein neurodiverses, so als ADHS hatten wir ja damals noch nicht, aber ich war nur da in der Schule.
Wir hatten es, aber wir wussten noch nicht, wie es
heißt. Genau, ich war nur da in der Schule gut, wo es mich interessiert hat, unter anderem Chemie. Und dann musste ich das mal feststellen, dass in alten Büchern das anders steht und das hat mich verworren und
das war schlimm. Ja. So. Das ist auch, wenn man als Mathematiker irgendwie durchgeht und findet einen alten Text, wo noch nicht die modernen Konventionen verwendet wurden und alleine, wie sehr das ein aus der Bahn werfen kann, ist ja beachtlich.
Ah, so einer bist du. Ja, nee, Mathe, das. In Mathe hatte ich immer eine 3, weil ich zu faul war, alles aufzuschreiben. Es war immer alles sofort richtig, aber ich hatte überhaupt keinen Bock zu erklären.
Also warum. Dein Beweis ist immer so: erster Punkt trivial, zweiter Punkt analog,
genau.
Dritter Punkt Übungsaufgabe.
Sie wissen schon, ja, genau. Dann kriegte ich aus Protest der frustrierten Mathelehrer immer eine 3 in Mathe.
Sehr gut.
Ja, war mir doch egal. Konnte ich trotzdem besser als die. So.
Es ist jetzt so, ich habe. Hier zum Beispiel, also ich habe hier ein Fachbuch in der Hand, das ist vom VEB Deutsche Verlag der Wissenschaften.
Sehr gut.
Das ist der sogenannte Schramm-Hering, historische Malmaterialien und ihre Identifizierung.
Ja. Also wie mein Physiklehrer schon sagte, als er die VEB-Klassensätze rausgeholt hat, das ist das Tolle an der Physik, die übersteht jeden Systemwechsel.
Richtig, genau. Und hier ist natürlich...
War mal so ein Versuch.
Aber das ist zum Glück in der Versenkung verschwunden.
Ja.
So, da ist, glaube ich, da ist die Originalauflage von 1988. Aber hier zum Beispiel ist es so, der Kurt Wählte, Werkstoffe und Techniken der Malerei, da ist die Originalauflage von 1967 und da wird also zum Beispiel von kohlensaurem Kalk gesprochen.
Ah.
Ne? Also
ja. Ja, ja, doch, so. Kohlensaures Natron.
Ja, genau, solche ja. Dinge. Mhm. Also das ist durchaus auch, was in der Fachliteratur auftaucht, was sich da immer mal ändert. Genau. Mhm. Ja. Zement ist ja auch sowas. Es wurde mehrfach erfunden in der Menschheitsgeschichte, obwohl wir die Originalrezepte von den Römern ja offenbar nicht mehr kennen.
Man hat da in den letzten Jahren irgendwas erforscht, also man glaubt zu wissen jetzt.
Okay, gut, dann habe ich das nicht mitbekommen, es aber...
Nämlich Römerbeton im Kolosseum.
Unten. Ja, genau. Aber da ist, das Pantheon steht ja auch noch und solche Dinge, die ist ja, ja auch so, ja, so eine Betonkuppel. Ist,
aber da war was drin, aber bei dem vom Kolosseum unten kann man es wohl rekonstruieren.
Ah, okay, dann habe ich das nur nicht mitbekommen. Na, ja. Und dann gibt es hier noch was, Silikate, was man heute als Wasserglas kennt, was so Anfang des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt wurde. Das ist irgendwie im Anfang des 16. Jahrhunderts schon mal entdeckt worden, da konnte man aber nicht so recht was damit anfangen. Und hat es dann aber Anfang des 19. Jahrhunderts quasi nochmal erfunden und konnte dann so bis Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts hat man angefangen, da so Keimfarben und sowas damit herzustellen. Das ist ja so ein Begriff. Wasserglas ist also Quarzsand, der mit Pottasche geschmolzen wird und dann irgendwie in wässrige Lösung gebracht.
Pottasche ist Kalium, ne?
Kaliumcarbonat, glaube ich.
Ja. Daher Potassium.
Genau.
Ja.
Genau, ist heute als Wasserglas bekannt. Das sind alles so Dinge, zählt in die mineralischen Bindemittel rein. Wenn du da noch mehr drüber wissen willst, Ayubo, dann musst du dir mal so einen richtig alten, wissenden Maurer holen, glaube ich.
Ja, das könnte ich mal machen. Maurer hatte ich noch nicht. Also nicht, damals, TM hat ja eigentlich nach 10 Jahren sein Soll erreicht mit 100 Folgen, aber gelegentlich kommt noch was und auch schon mal seltsame Dinge.
Warum? Moment, ist 100 Folgen der Soll? Frage für einen Plan. Freund, weil wir sind bei 93.
Sind wir bei 108 jetzt? Also bei... Also 2014 hatten wir mal gedacht, wir machen 10 Jahre 100 Folgen und dann lassen wir das so als Solitär in diesem Internet stehen. Jetzt brauche ich demnächst mal Hilfe, um das völlig, völlig verkommene WordPress zu sanieren, auf dem das immer noch läuft. Aber das ist ein anderes Thema. Also wenn in der Hörerschaft jemand ernsthaft Linux kann und WordPress kann,
dann... Also wir brauchen einen Maurer und einen WordPress-Admin. Bitte beide bei Ayuvo melden. Oder vielleicht seid ihr ja eine Person, dann ist das der Mage Made in Heaven.
Ja, irgendwie so. Am besten über DM auf Mastodon.
So. Wie gesagt, also im mineralischen Bereich ist noch sehr viel mehr möglich, vor allem weil man diese ganzen Materialien auch unglaublich mit verschiedenen Zuschlagstoffen und sowas noch beeinflussen kann. Da ist extrem viel möglich. Ist aber für mich jetzt nicht so das Thema, mit dem ich mich tiefergehend beschäftigt habe. Intensiver beschäftigt habe ich mich mit Ölen. Da kann man erstmal so ganz grundsätzlich mal den Unterschied machen. Habt ihr eine Ahnung, was der Unterschied zwischen einem fetten und einem ätherischen Öl ist?
Warte mal. Das ätherische Öl enthält Lösungsmittel sozusagen.
Das ätherische Öl kann als Lösemittel fungieren, richtig?
Ah, okay.
Also ätherische Öle sind sowas wie Lavendelöl, also alles diese ganzen Duftöle, ja, was man kennt. Ja, ja. Und die sind tatsächlich, also die Definition von dem ätherischen Öl ist, dass es rückstandsfrei verdunstet. Mhm. Und da gibt es also auch so, das ist ein fließender Übergang, aber alles, was wirklich ätherische Öle sind, die können tatsächlich als Lösemittel verwendet werden für verschiedene Dinge. Weil die eben diese Löseeigenschaften haben und danach auch wieder verfliegen. Das wäre dann so eine chemische Trocknung zum Beispiel, wenn man die als Lösemittel eine physikalische Trocknung.
Orangenöl als Putzmittel. Sehr zu empfehlen für zum Beispiel räudig gewordenen Kunststoff.
Genau, das wäre dann also alles so eine physikalische Trocknung, wenn man das als Lösemittel verwendet hat. Mhm. Genau. Und im Gegensatz dazu, die fetten Öle sind die einen Fettfleck auf dem Papier hinterlassen.
Leinöl.
Leinöl, zum Beispiel Olivenöl.
Hervorragend zum Kfz konservieren und umweltfreundlich. Man kann sein Auto frisch konserviert und triefend an den Straßenrand stellen.
Richtig.
Und tut der Umwelt nichts Böses.
Und für den Salat geeignet.
Und genau.
Ja. Leinöl wird aus den Samen der Leinpflanze gewonnen. Das wäre nämlich das erste, was ich hier habe, unter den trocknenden Ölen, weil da kommen wir dann gleich noch dazu, was das genauer bedeutet. Wird aus den Samen der Leinpflanze gewonnen. Und ist also, so wie du sagst, ein sehr guter Oberflächenüberzug und das auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ne? Ich habe hier das Grüne, genau, das Schreinerbuch, richtig, von dem Herrn Kraut und dem Herrn Meier. Ein
paar Fotos in dem Blog zur Sendung, also damals-tm-podcast.de. Seht's mir nach, wie übel das da gerade aussieht. Es gab da mal ein technisches Problem und der Schuster hat die schlechtesten Schuhe und der Podcaster auch. Und also ich suche einen WordPress-Knecht für Geld natürlich.
Und dann gibt es hier unter Punkt 5 den Anstrich des Holzes.
Ne? Oh, ja.
Und da ist reichlich...
Das ist auch noch so richtig gut gesetzt, noch so richtig...
So,
da war noch der Setz.
Also das ist ein Nachdruck. Das ist irgendwie aus Mitte des 19. Jahrhunderts das Original. Das ist ein
Nachdruck. Ja, aber Faximile, ne? Weil also den Satz haben sie anscheinend nicht geändert, sondern der ist noch wirklich so...
Ja, genau. Das ist richtig.
Die haben nur wahrscheinlich die Gesamtgröße, aber wenn du auf die Schrifttype und so, das ist richtig. wie das damals eben so war.
Ganz genau. Und ja, da ist also hier ausgeführt.
Dann im Podcast.
Da ist also hier ausgeführt, dass.
Es geht ja um die Haptik.
Ja, ja. Dass das Einlassen mit Öl wohl so der verbreitetste und also allgemein am üblichste, der allgemein üblichste Oberflächenüberzug ist. Weil Lacke eben zum Beispiel schnell speckig werden, die damals verwendeten Lacke kommen wir dann auch noch dazu und so weiter.
Da war Lacksaufen noch wichtig.
Und es ist so, dass also das Leinöl bildet so ein Polymerfilm tatsächlich. Das ist also durch diese Fettsäuren, die miteinander polymerisieren, bildet das so ein Polymerfilm, der ist hochelastisch und sehr dauerhaft.
Genau.
Also deswegen ist auch das, was du sagst, ne, gerade im Kfz-Bereich, irgendwie Segeltuch mit Leinöl getränkt und solche Dinge, das sind so Dinge, mit denen man Sachen einpackt, die irgendwie 100 Jahre stehen sollen.
Ja, genau.
So in der Art. Ne? Ja. Genau. Wie ich gerade sagte, auch für den Salat geeignet ist, aber das, was man über den Salat kippt, ist nicht das, was man im technischen Bereich verwenden möchte, sondern im Salat sind so alle möglichen Schleimstoffe, die aus dem Leinkorn noch mit rauskommen, durchaus erwünscht, weil die eben Nährwert haben.
Kartoffel mit Leinöl kenne ich.
Ja, genau. Richtig.
Sorbending.
Und Quark dazu und alles Mögliche.
Ja, ja, richtig. Ja.
Aber diese Schleimstoffe, die zwar für den Menschen gut sind, die sind ja eben im technischen Bereich nicht so erwünscht. Das wird einfach in der Produktion, da wird das gleiche ausgepresste Öl genommen und wird dann halt einfach stehen gelassen für technische Anwendungen, dass sich diese Schleimstoffe absetzen. Und dann pumpt man entweder den oberen Teil ab oder saugt unten den Mist raus, den man nicht haben will. Aber an sich ist das genauso.
Also ich habe immer von der Ölmühle früher für Konservierungszwecke unsere Enten so abgelaufene Kanister gekauft. Die waren dann wahrscheinlich von Natur aus getrennt.
Ja, durchaus. Die stehen dann wahrscheinlich schon lange genug.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Haben wir die halt in die Rahmen unserer Enten gekippt.
Ja, wahrscheinlich.
Das kriegt durch jeden Blechfalz und macht alles schön.
Das stimmt, ja. Wenn es erwärmst, fließt das nochmal ein bisschen weiter überall rein.
Sollte man im Sommer machen, ja, genau. Ja, ja, genau.
Ein ähnliches Produkt, also es gehört in die gleiche Klasse der trocknenden Öle, ist das Tungöl, was auch chinesisches Holzöl genannt wird. Und das ist sogar noch ein bisschen widerstandsfähiger als Leinöl und liegt aber tatsächlich, wenn man es also als Mahlschicht verwendet, so ein bisschen zur Versprödung und ist tatsächlich bei der Verarbeitung giftig, also das wird aus irgendwelchen Früchten gemacht. Ich habe hier tatsächlich es verlinkt, ich kann das mal kurz gucken. Südasiatischer baumförmiger Arten der Gattung Vernicia. Ist tatsächlich bei der Verarbeitung giftig, ist aber, wenn das vollständig getrocknet ist, ungefährlich. Kann also auch für Esstische und sowas verwendet werden. Und ist zum Beispiel anteilig in dem Decköl der französischen Marine enthalten. Nach Erzählungen, die nicht bestätigt sind.
Da gab
sind.
Es auch Schutz von Metall gegen Salzwasser. Da gab es erstaunliche Prozeduren zu Kaiserszeiten. Grundregel, alles, was sich 10 Minuten nicht bewegt, wird angestrichen.
Ja, sehr gut. Ja. Das glaube ich.
Ja.
Genau. Wie gesagt, ist durchaus auch ein bisschen widerstandsfähiger noch tatsächlich. Ich habe das selber tatsächlich noch nie benutzt.
Also halt mir jedenfalls fest, also Schmiermittel, Farben, Lacke, Speiseöle, das hat alles was miteinander zu tun und Kleben ist auch so eine Eigenschaft. Also man kann das dann durch chemische Beeinflussung sozusagen zum zeitweiligen oder dauerhaften Kleben bringen und zum chemisch reagieren oder nur Adhäsion oder Kohäsion erzeugen.
Was jetzt hier in dem Tischlerbuch auch drin steht, ist, dass es eben auch Leinölfarben gibt, zum Beispiel, sodass man also einfach Farbpigmente mit Leinöl anreibt. Das wird tatsächlich mit Walzen gemacht. Man kann sich das irgendwie wie so eine Mangel vorstellen mit eisernen Walzen, wo man das beides zusammen immer wieder durchreibt, damit sich das sehr gut verbindet.
Textildruck macht man doch
für auf diese
blauen Tisch.
Ja, genau. Richtig. Und dieser hochelastische Film, was ich gerade erwähnte, der sich da bildet, der ist tatsächlich auch in der Lage, diese Pigmente festzuhalten und zu binden. Ja, genau. Es gibt dann noch Perillaöl. Das ist dem Leinöl so sehr ähnlich. Es riecht tatsächlich wohl auch so ein bisschen. Und wird aber aus einer asiatischen Pflanze gemacht, der sogenannten Perilla-Pflanze. Aus den Samen der asiatischen Perilla-Pflanze, wie ich hier geschrieben habe.
Ja, also das war ja technologisch damals nur noch so, das war ja, Klebstoff war ja quasi Hightech, also besonderer. Und Welthandel hat ja auch schon vor 10.000 Jahren irgendwie funktioniert.
Ja, genau, richtig.
Und die Leute haben also damals offensichtlich tatsächlich so in Platten und Pulver und Granulatform auch Kleber irgendwie von A nach B zum Handeln halt so mitgenommen, weil sie gedacht haben, na vielleicht haben die das da nicht und dann bekommen wir ganz viel Silber dafür oder was auch immer.
Ja, das ist richtig. Also diese Perilla-Pflanze ist wohl heute, wird die auch in Österreich angebaut und so. Mhm. Ist wohl auch tatsächlich...
Farbstoff war doch mal so eine Macht, ne? So Indigo und so. Das war doch mal, dass man Farbstoff synthetisieren konnte, brachen Monopole zusammen irgendwie.
Ja, das ist so. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Ist aber auch, also...
Hat was damit zu tun.
Ja, genau, ist ein extra Thema. Das ist dann auch wieder hier, ne? Das, was ich vorher hatte, der Schrammhering.
Ich sehe Farbstoff. Einen Haushaltschemie-Podcast.
Malmaterialien und ihre Identifizierung. Da ist also auch ein relativ dicker Abschnitt über Pigmente drin und wie man die nachweist und so weiter. Genau.
Gut.
So, dann kommen wir zu den halbtrocknenden Ölen. Das sind so Dinge, die man auch kennt. Hanföl, Mohnöl, Sonnenblumenöl, Walnussöl. Mhm. Und dann hier unten die nicht trocknenden Öle wie Olivenöl und dann noch sehr, sehr viele andere Walnusskerne und alle möglichen Sachen. Und der Unterschied zwischen diesen Ölen ist bei den trocknenden Ölen, dass die also sehr viele ungesättigte Fettsäuren haben, dadurch oxidieren können. Und dieser Oxidationsvorgang ist tatsächlich das, was für diese chemische Härtung sorgt.
Am Ende ist es gar kein trocknendes Öl im Wortsinne.
Und das ist der Witz daran, genau. Das ist also der allgemeine Sprachgebrauch, der von
früher für trocknen gehalten.
Genau,
dann müssen wir vielleicht nochmal die Nomenklatur updaten. Dann können wir wieder neue Bücher rausbringen. Da
kannst du lange warten.
Das wird schwierig, ja.
Dann kannst du den Backlog der letzten 300 Jahre.
Ja, ganz genau. Also das ist tatsächlich eine chemische Härtung, auch wenn es trocknende Öle heißt. Und bei den halbtrocknenden Ölen ist es eben so, dass die wesentlich weniger von diesen mehrfach ungesättigten oder von diesen ungesättigten Verbindungen haben und deswegen zwar auch trocknen und härten, aber das dauert sehr, sehr viel länger.
Ich habe hier auch so gerade, als ich mich dann da hier dann links folgend durchgeklickt habe, auch gesehen, dass gehärtetes Leinöl auch die Basis für Linoleum ist. Und das ist der Grund, warum das so heißt.
Ja, das ist richtig.
Der Bodenbelag.
Ja. Genau. Linoleum, ja. Lein und Oleum, Öl.
Ja. Richtig. Weil es aus Linolsäure hergestellt wird auch zum Beispiel. Ne? Ja, also das sind...
Einer der ersten Dinge. Grundstoffe, ne? So.
Ja, ich bin nicht sicher, was mit Bakelit ist, ehrlich gesagt. Aber das ist
später. Also es gibt Linoleumböden, die sind denkmalgeschützt in alten Häusern und Mr. Baker war erst so richtig in den 1910er, 20ern.
Ja, doch, kann sein.
In Rüdersdorf bei Berlin gab es die erste kommerzielle Bakelitfabrik.
Ja, kann sein.
Nach Mr. Baker. Aber ja, auch der hat irgendwelche Harze genommen und hat damit Dinge getan, ja. Siehst du, wir haben das Bakelit vergessen, verdammt.
Apropos Harze.
Aber da gibt es ganze Podcast-Folgen in anderen Podcasts.
Ja, ja, also da muss ich auch sagen, das sind so Sachen, mich dann tatsächlich mit den Kunststoffen befassen, die man daraus herstellen kann, ist jetzt nichts, was irgendwie bei mir großartig stattgefunden hat. Mhm. Ich weiß natürlich, dass das so ist, dass es Linoleum gibt und dass der eine der Grundzutaten davon Leinöl ist. Aber ich kann nicht viel mehr dazu sagen, als da muss wohl auch noch irgendwas anderes mit reingerührt werden.
Vor allem irgendwas haben sie sich auch. Die Sache mit Allgemeinwissen ist ja, in vielen Fällen kommt es ja nur darauf an, dass man im Zweifelsfall weiß, wonach man suchen muss, um dann den entsprechenden Wikipedia-Artikel zu finden, wo dann mehr Details stehen.
Und oder? Sie haben das ja auch mit irgendwas angeklebt. Und das muss ja kompatibel zum eigentlichen Werkstoff gewesen sein. Denn es ist ungeheuer haltbar. Also es gibt in Alt-Berliner Altbauwohnungen denkmalgeschütztes Linoleum.
Ja. Was also ich habe jetzt hier gerade gesehen, es gab hier 1871 auf jeden Fall schon einen industriellen Prozess zur Herstellung von Linoleum und Bakelit wurde erstmals vorgestellt 1909.
Aha.
Also Linoleum ist doch schon, ich weiß jetzt nicht, ob 1871 das allererste war, aber auf jeden Fall ein bisschen älter.
Ja, also ich glaube, die industriemäßige Produktion war beim Linoleum dann so die 1890er Jahre und beim Bakelit die 1920er Jahre.
Ja.
Kommt dann ja auch hin. Ja, da haben wir es.
Das wären also die Öle. Die man natürlich auch einfach irgendwie aufs Holz schmieren kann, ne? Also das ist natürlich was wir jetzt ausgelassen haben.
Konservierung.
Gerade das Leinöl ist auch heute, und es steigt tatsächlich auch wieder in seiner Beliebtheit, sehr beliebt für alle möglichen Überzüge von Holz. Ne? Und das Tungöl zum Beispiel wird in der Musikindustrie relativ viel verwendet. Irgendwie so Gitarrenkörper und all solche Dinge, das wird gerne mit Tungöl gemacht.
Geht's da nur um Feuchtigkeit, dass die nicht reinkommt, oder noch andere Sachen?
Feuchtigkeit ist eine Sache, es ist
aber auch Schimmel und sowas.
Schimmel, schmutzabweisend, solche Dinge. Die Oberfläche wird so ein bisschen härter dadurch tatsächlich, weil diese Öle ein bisschen in den Holzverbund eindringen können und durch das Trocknen dann, durch das chemische Härten tatsächlich auch die Oberfläche so ein bisschen nachhärten, dass es also weniger schlagempfindlich ist und so weiter. Das ist jetzt.
Und man kann auch bei Gitarren und Celli und so den Klang von Musikinstrumenten durch entsprechende Behandlung des Holzes beeinflussen. Weshalb man auch so eine 300 Jahre alte Geige nicht mehr so replizieren kann, weil dann die 300 Jahre Alterung, die kriegst du halt nicht so schnell nachgemacht.
Ja, das stimmt. Also gerade so Saiteninstrumente reagieren da sehr drauf, auf den Oberflächenüberzug. Ja, das ist richtig. Gut, dann wären wir mal mit den Ölen so halbwegs durch. Mal sehen, mir fällt bestimmt noch was ein. Dahinterher dazu.
Sehr interessant.
Das klären wir dann im Schnitt.
Das klären wir dann, ja, oder ich werfe das dann einfach noch mit DTM ein.
DTM wird nicht geschnitten. Das ist ein Podcast, wie Gott ihn geschaffen hat. Fängt an und hört auf und.
Dann kommen wir mal zu den Harzen. Und da gibt es relativ viele, die pflanzlicher Natur sind, so auch wie das bei den Ölen auch ist.
Also definier vielleicht, dass man was ein Harz ist. Also ich denke halt so irgendwie Pflanzensaft im weitesten Sinne irgendwie, ne?
Genau, das ist sehr richtig. Also irgendeine Art von Sekret oder hier in diesen Fachbüchern heißt es auch gelegentlich Exkret von Pflanzen, die also entweder durch Verletzungen am Baum austreten oder auf natürliche Weise entweder durch irgendwelche Spaltöffnungen ausgeschwitzt werden oder teilweise auch nur bei Krankheit ausgeschüttet werden oder solche Dinge. Aber irgendwelche Dinge, die man von eben in dem Fall Pflanzen absammeln kann. Eines der bekanntesten davon ist wahrscheinlich Bernstein. Da spricht man irgendwie, dass es versteinerte Harze sind, die älter als 1 Million Jahre alt sind. Also das ist auch dann so ein fließender Übergang zum nächsten, was ja, nämlich Kopale sind.
Bernstein ist plastisch und brennt.
Das stimmt, ja.
So kann man testen, ob man einer Fälschung
aufsitzt. Das tut dummerweise der Phosphor, den man gelegentlich am Strand findet, auch.
Stimmt, das kann man verwechseln. Aber no risk, no fun.
Ja, richtig. Dann kommt als nächstes die Kopale. Das ist auch so eine Sammelbezeichnung für verfestigte Harze von Laub- und Nadelbäumen. Und Kopale sind also diejenigen, die zwar auch schon sehr alt und hart sind, aber eben noch nicht 1 Million Jahre. Da gibt es also immer so einen fließenden Übergang. Es gibt jedes Jahr mehrere Kopale, die zum Bernstein aufsteigen.
Bernstein, ja, sehr
gut. Das sind eben Kopale, die ich bin jetzt gerade auf dem Wikipedia-Artikel und ich dachte jetzt auch schon als erstes, das sieht ein bisschen wie Bernstein aus.
Ja,
inklusive eingeschlossener Insekten und allem.
Richtig, genau. Also das ist optisch nicht zu unterscheiden.
Also es ist halt wirklich nur eine Alterungsfrage, ne?
Richtig, ganz genau. Und dann gibt es so Harze, die tatsächlich von bestimmten Pflanzen kommen. Da wäre Damar zum Beispiel. Ein rezentes Baumharz südostasischer. Moment, und jetzt muss ich lesen. Dipterocarpaceen. Ja. Mastix zum Beispiel ist ein Sekret von bestimmten Pistaziensträuchern.
So heißt das, Mastix, okay.
Ja.
Mastix ist, glaube ich, eine französische Gebstoffmarke heutzutage. Ich muss gerade mal gucken. Ich hatte hier ein paar neuzeitliche Dinge irgendwie zusammengepackt und irgendwo stand auch, was der Franzmann an der Klebefront kann oder konnte. Ich muss mal eben gerade schauen.
Ich mach mal so lange weiter.
Ja, aber gerne. Also es ist ja auch nicht.
Dann haben wir hier Sandarak.
Adesivi Italiani. Aha. So. Was haben wir denn da? Mastix sollte das heißen.
Richtig. Mit X hinten.
Nee, das ist doch nicht klassisch. Habe ich verwechselt mit Bostik und Saderna. Wir kommen doch dazu.
Dann haben wir hier Sandarak, das kommt von nordafrikanischen Koniferenbäumen. Colophonium ist dem gemeinen Nerd wohl auch so ein bisschen bekannt.
Vom Löten.
Richtig, vom Löten. Und das ist ein kristalliner Destillationsrückstand von Terpentinen. Und die Terpentine wiederum, das sind so Ausscheidungen von Koniferenbäumen.
Ja, und Benutzer von Saiteninstrumenten.
Colophonium. Richtig, ja. Geigenbögen tatsächlich.
Ja, genau.
Gemacht mit Colophonium, damit die so ein bisschen klebrig sind und die Saiten besser zupfen können. Ja. Genau. Und da gibt es noch so Farbharze, Drachenblut. Das kommt auch aus den Früchten asiatischer Palmen. Gummigut ist ein gelbes Farbharz. Drachenblut ist natürlich rot, wie man sich eventuell denken kann. Gummigut ist so ein gelbes Farbharz aus dem Milchsaft. Auch von Ostasien, Thailand, irgendwie Ceylon habe ich hier noch in der Literatur gefunden. Aus der Richtung kommt das. Was diesen Harzen im Allgemeinen so gemein ist, ist, dass die häufig zu Lacken verkocht worden sind. Ne? Und die allermeisten davon sind in Alkohol oder Benzin oder beidem löslich, sodass man die also auch sehr gut also als Bindemittel für alle möglichen Farben verwenden kann. Dann
macht man Pigmente dazu, dann hat man Lack.
Quasi. Richtig, dann macht man Pigmente dazu, hat eine Farbe oder einen Lack, genau, solche Sachen. Das ist alles möglich. Ist halt immer so ein bisschen die Frage, was man für ein Ziel hat, weil die im Detail durchaus unterschiedliche Maleigenschaften haben, unterschiedlich schnell trocknen und sich unterschiedlich gut vermalen lassen. Der Verlauf bei der Trocknung und so, das ist alles, sind alles so Dinge, die da interessant sind. Genau. Diese Farbharze sind teilweise auch mit Ölen verkocht worden, um daraus dann so Ölharzlacke herzustellen. Also das sind auch so Sachen, die man gemacht hat. Und dann gibt es natürlich was, was auch relativ vielen bekannt sein sollte. Das ist, was allerdings kein pflanzliches Harz ist, sondern tatsächlich eine tierische Ausscheidung, nämlich der Shellac. Und das ist, und das ist das Erste, was ich hier mal mitgebracht habe.
Das ist ja nur wirklich total genial, weil da kann man ja so Metall und Stoffe und sowas dauerhaft mit verbinden. Und das kannst du auch vor allem auch wieder durch Wärme auch wieder, flüssig machen und auch nach 100 Jahren.
Also das ist richtig, ja.
Unglaublich. Genau.
Ich habe mir hier gerade mal ein bisschen Shellac auf die Hand geben lassen. Das liegt uns hier in einer braunen Papiertüte vor. Und ja, es handelt sich so um, ich würde jetzt so fast sagen, von der grundsätzlichen Wahrnehmung her würde ich sagen, vielleicht so wie Zwiebelschalen, die so ein bisschen zerbröselt sind, die äußersten Schalen von so einer normalen Gemüsezwiebel. So von der Farbe her, naja, es ist ein bisschen glossier, würde ich jetzt vielleicht sagen. Aber es hat auch so die entsprechende Maserung mit drin.
Ja, es ist ansonsten so
hätte ich jetzt gesagt, so Kunststoffflocken halt, ne?
Genau, das
könnte vielleicht auch eine Parallele ziehen von der Konsistenz her. Und so liegt das hier uns in dieser ursprünglich festen Form dann vor. Und das wird ja dann wahrscheinlich auch irgendwie aufgelöst, wenn man es verarbeiten will, oder?
Richtig, genau. Shellac ist also alkohollöslich. Mhm. Ja, den kann man also einfach in Primasprit oder sowas auflösen.
Und warm machen und so.
Richtig, genau. Löst sich natürlich besser durch Wärmeeinwirkung. Was wir jetzt hier haben, ist so ein Lemon-Shellac, der ist wachshaltig, weil bei der Produktion von diesem Shellac durchaus auch von diesen Lackschildläusen oder Stockläusen, die den herstellen.
Also in Anbetracht dessen, dass es halt so Plattenstrukturen sind, gehe ich davon aus, die konstruieren dann daraus sowas wie eine Puppe oder sowas? Oder warum
nee, tatsächlich. Also so wie das vom Ast kommt, sieht das tatsächlich ganz, ganz anders aus. Ah. Das können ganz verschiedene Bäume sein, die mit diesen Läusen tatsächlich infiziert werden. Zur
Schallplattengewinnung. Ja, Industrieproduktion, allein schon der Schallplattenbedarf Europas.
Ne? Ja, genau.
Tonnenweise.
So dass sich dann, also die fangen dann an diesen Pflanzen die Pflanzensäfte zu saugen und verdauen das tatsächlich. Was wir dann hier haben, ist das Verdauungsprodukt.
Genau.
Dass sich dann in relativ, also bis zu einem Zentimeter dicken Schichten an diesen Ästen sammelt und irgendwann diese Läuse tatsächlich mit einhüllt, sodass die dabei sterben irgendwann. Mhm. Und dann werden diese Äste abgeschnitten und dieser Shellac wird dann einfach abgeklopft. Deswegen ist auch der Begriff Stocklack tatsächlich für Shellac gebräuchlich gewesen. Ich habe das mal in der Hand gehabt. Das ist also, wenn das vom Baum kommt, irgendwie so eine dunkelbraune bis schwarze Masse, die so diesen Astabdruck noch hat und auf der Außenseite eben auch rund ist. Und das wird dann also immer wieder aufgelöst, gewaschen. Mhm. Dann ist da noch ein roter Lackfarbstoff drin, dieses sogenannte Lack Dye heißt das, glaube ich.
Lackainsäure. Mich steht hier als auf der Liste drauf oder in dem Artikel, ja.
Ja.
Lack Dye, ja.
Ja, genau, richtig. Mhm. Dann muss man da die Läuse rauspurbeln, die Anhaftungen von den Ästen noch, was da irgendwie so Rindenstückchen sind und so weiter. Und dann ist der auch noch wachshaltig, also diese Läuse scheiden da eben auch Wachse mit aus. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel diesen Lemon Shellac, wo dem Shellac dann tatsächlich dieses Wachs wieder beigemengt wird. Mhm. Und ich habe, also das ist jetzt nur ein Farbton, und ich habe tatsächlich drei vorrätig bei mir zu Hause. Es gibt dann noch einen sehr hellen und ich habe noch so einen Rubin, wo also von diesem Lack-Dye-Farbstoff noch drin ist, den man einfach zu unterschiedlichen Zwecken dann verwenden kann. Ich verwende zum Beispiel, oder ich habe das schon getan, diesen Lemon-Shellac, dadurch, dass der wachshaltig ist, hat er zum Beispiel den Vorteil, dass man den gut auf Gipsabdrücken verwenden kann, um das Abkreiden zu verhindern. Wenn man also irgendwas mit Gips abgegossen hat, ne, keine Ahnung, eine Hand, einen Finger oder ein sonstiges, ein Ohr, und dann hat man das Problem, dass das häufig abkreidet, weil der Gips eben nicht so eine hohe Bindekraft hat. Und durch diesen wachshaltigen Shellac ist es aber so, wenn man es damit überzieht, dann verhindert man dieses Abkreiden. Das funktioniert also sehr gut. Und ist was, so wie du sagtest vorher, ist in der zusammen mit Ruß in der Schallplattenherstellung verwendet worden.
Genau.
Ist teilweise früher, ich weiß nicht, ob das heute noch stattfindet, auf Schokoladentafeln drauf gewesen, um sie glänzend zu machen.
Wenn man heutzutage eher Wachs nehmen würde, wenn überhaupt.
Ja, ist die Frage, was man da noch nehmen würde. Möglicherweise so ein Karnauberwachs oder sowas.
Also genau. In der Textilindustrie hat es heute noch eine Bedeutung. Wir haben ja auch durchaus in unseren Kreisen so, wie soll ich sagen, Textil-Nerds, die Dinge hacken, schrauben, sonst was. Wenn man Stoff und Metall verbinden will, zum Beispiel so zur Schonung irgendwelche Kragenecken oder irgendwelche Randverstärkung von Textilien und so, dann klebt man diese vorgestanzten, meistens aus Silber oder Zinnblech, vorgestanzten zum Beispiel Kragen-Eckenschoner oder sowas, Die steckt man über die Ecke mit dem Stoff und hat da vorher so ganz bisschen so krümelförmig Schellack reingetan. Und dann macht man das mit einem Lötkolben warm.
Ja.
Und dann hält das bombenfest und man kann es jederzeit durch Warmmachen wieder abkriegen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Siegellack ist ja zum Beispiel auch sowas, was lange mit Schellack bewerkstelligt wurde.
Die Arbeit, das ist was zum Beispiel bei Arbeitshosen oder so. Da hatten die dann unten am Saum hatten sie Metall so, das war damit angeklebt. Oder so diese Cowboy-Hemden, die man heute noch in so amerikanischen Folklore-Shops manchmal kennt, wo so am Ende vom Kragen so ein Stück Metall ist. Das ist so man kann also Metallverzierungen und Gebrauchsschoner und so mit Schellack an allen Arten von Textilien dauerhaft befestigen. Der wieder was gelernt, könnte gleich ausprobieren.
Genau. Wo Schellack auch schon seit langem eine Rolle spielt, ist tatsächlich beim Lackieren von Holz. Also das ist wirklich sowas, das ist relativ einfach. Man kann den, wenn man den so jetzt in Alkohol auflöst, ich benutze, glaube ich, gerne so eine 20-30%ige Lösung, also nach Gewichtsanteilen. Die kann man einfach mit dem Pinsel verarbeiten, das funktioniert wunderbar. Was aber auch funktioniert, ist das Polieren. Also die Schellack-Ballenpolitur, sodass man also wirklich, indem man Schellack mit einem Ballen, der irgendwie so Wollfäden oder sowas enthält, in sehr, sehr dünnen Schichten viele hunderte bis tausende Male auf Oberflächen aufreibt, sodass man also die Flächen damit wirklich bis zum Hochglanz polieren kann.
Ja, das stimmt. Ich besitze einen Schreibtisch, wo das gemacht ist. Das ist wirklich eine Schicht, die sieht von außen aus, als wäre sie so 5 mm dick, die ist aber in Wirklichkeit wesentlich dünner.
Die ist sehr viel dünner, ja.
Und das ist massives Teakholz, also so heutzutage gar nicht mehr so, so ähnlich. Und das ist ein Schreibtisch aus den 70er Jahren, den habe ich mal aus einer Bankfiliale gerettet und der begleitet mich immer. Und dieses Zeug ist völlig unzerstörbar. Das ist eine glatte Oberfläche, die ist kratzfest ohne Ende. Und das ist alles Naturprodukt. Das ist wirklich nur Schellack und Teakholz. Also,
ja, also sensationell. Gerade mit so einem harten Untergrund kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja. Das ist dann durchaus so. Da ist es dann so, dass man eben um solche, also gerade auf porösen Hölzern, also gerade so europäische Laubhölzer oder so, sind ja häufig sehr porös. Da ist es dann tatsächlich so, dass man noch Füllstoffe mit einbringt. Also so zum Beispiel so Bimssteinpulver und solche Dinge, die dann da, feine Sande und so weiter, die dann da in die Poren eingerieben wurden, auch mit Schellack als Bindemittel.
Beeinträchtigt das ja nicht das Bild von der Maserung und so?
Nee, tatsächlich ist es so, dass die Poren dann eher dunkel hervortreten, weil das dann so tendenziell eher dunkle Flecken werden. Bei zum Beispiel roten Hölzern hat man auch Ziegelmehl verwendet. Sehr fein gemahlenes Ziegelmehl.
Dass es eine ähnliche Farbe dann hat.
Genau, richtig.
Das ist das Zeug, was es, keine Ahnung, in Mildenberg beim Camp oder auf dem Tennisplatz gibt.
Ja, genau. und also man kann damit wirklich, also spiegelnd, ne? Also wirklich so zum Augenbrauen zupfen und sowas, das würde funktionieren. Das geht tatsächlich, ja. Ganz genau. Wunderbar, da sind wir beim Schellack mal.
Ja, Abschweifungen, die gut sind. Wir sind ja immer noch nicht beim Leim angekommen.
Richtig, nee, wir haben vorher...
Kochen und überhaupt so.
Wir haben vorher noch was.
Ja.
Nämlich die Wachse.
Ah.
Was auch hier drin vorkommt in dem Buch, in dem Schreinerbuch. Dass man also Flächen auch mit Wachs einlassen kann, sozusagen. Da hätten wir hier, also ich habe nur mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Bienenwachs, das sollte allen bekannt sein, woher das kommt. Ja. Karnauba-Wachs ist was, was heute zum Beispiel in Autopolituren drin ist.
Ist das nicht aus Brasilien oder irgendwie sowas?
Die Carnauba-Palme ist, glaube ich, vom südamerikanischen Kontinent.
Das ist jedenfalls so eine Kolonialware, die man früher teuer bezahlen musste.
Stammt aus dem Blattexsudat, noch ein schönes neues Wort,
ja.
Der in Brasilien wachsenden Carnauba-Palme.
Richtig.
Ja.
Wird auch brasilianisches Wachs genannt, wie es hier in der Wikipedia heißt. Ist ein sehr hartes Wachs mit einem relativ hohen Schmelzpunkt.
Autolackpolitur,
der Grund, warum unsere Äpfel so schön glänzen, wenn wir die heutzutage im Laden kaufen.
Stimmt, weil es lebensmittelecht ist.
Man kann
es essen und es...
Genau.
Jetzt muss ich doch nochmal ganz doof wieder fragen, weil ich sehe, das kommt jetzt auch aus einer Pflanze raus. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Harz und Wachs?
Das unterscheidet man tatsächlich anhand der Stoffeigenschaften und der Löslichkeit. Weil Wachse tatsächlich nur relativ schlecht wirklich irgendwie in Lösung zu bringen sind, sondern die werden hauptsächlich durch Schmelzbarkeit verarbeitet. Dass sie also aufgeschmolzen werden und dann irgendwie vertrieben und so weiter. Außerdem kann man durchaus, also wenn man das anfasst, das vermittelt einen anderen haptischen Eindruck. Also ein Harz ist tatsächlich eher was relativ fest ist, während eine wachsige Substanz sich halt eben anders anfühlt.
Wie man eine Kerze und sowas kennt.
Ja, ganz genau. Richtig. Das wäre jetzt mal zum Beispiel Karnauberwachs. Und was habe ich hier noch so nebenbei, so Montanwachs? Das ist also das Wachs des Berges. Das sind also Sachen, die irgendwie in Braunkohle oder sowas in Steinkohle vorkommen. Also alle möglichen Dinge. Wachs von
Pflanzen, die vor ein paar Millionen Jahren gestorben sind.
Genau. Da
sind wir wieder bei Bitumen.
Richtig, da sind wir zum Beispiel bei Bitumen und solchen Dingen.
Spezifische Bitumen bei Braunkohle. Und was ist mit Asphalt? Es gibt doch den berühmten Asphaltsee irgendwo. Ist das auch?
Nee, Asphalt ist Mineral, ne? Das ist wieder so ein, also es gibt diesen Asphaltbruch irgendwie auf Trinidad Tobago irgendwo, genau, auf einer von diesen Inseln. Da ist es wohl sogar tatsächlich so, dass einfach auf natürliche Weise Bitumen aus dem Boden strömt und sich mit einem passenden Gestein so vermengt, dass man das direkt verwenden kann.
Ja, genau. In jeder deutschen Autobahn sind irgendwie
2% oder sowas.
3% Trinidad-Asphalt, ja.
Ja.
Wichtig.
Asphalt ist tatsächlich als Pigment bekannt und Bitumen ist halt eher so ein Bindemittel. Genau. Montanwachs ist jetzt sowas, ist zwar pflanzlichen Ursprungs auch, ne, wird aber tatsächlich eher zu Schmierstoffen und so weiter weiterverarbeitet. Ja, ja. Bienenwachs ist auch sowas, was schon sehr, sehr lange in Gebrauch ist. Da gibt es also die sogenannte Enkaustik. Das ist eine Maltechnik, die auf so Totenmasken von ägyptischen Fürsten verwendet wurde, wo man also Pigmente mit Bienenwachs gebunden vermalt hat. Mhm. Und ja, Karnauberwachs ist zum Beispiel auch sowas. Bohnerwachs.
Das ist das drin.
Ne? Also ich habe jetzt die Tage mal wieder auf so einer älteren Treppe gekniet.
Wie schön.
Genau, und wenn man da irgendwie versucht, was zu schleifen, dann wird man merken, dass das relativ schnell das Schleifpapier sich zusetzt, weil da eben Jahrzehnte bis Jahrhunderte lang Bohnerwachs draufgeschmiert worden ist. All diese Sachen, ne? Also was wir jetzt hatten, Öle, Harze, Wachse, das sind alles so Dinge, die man auch in größeren Mengen miteinander verkocht und verrührt und in Lösung gebracht und verbunden und aufeinander gekleistert und alles Mögliche hat. Ne, also hier zum Beispiel der Herr Wählte, da kommen wir nachher nochmal drauf. Ich gebe hier so ein paar Rezepte.
Das ist jetzt quasi der zweite Teil von der Schlüsseltechnologie-Kochshow.
Gewissermaßen.
Ja, diesmal nicht für den Magen.
Die wollte jetzt sagen, so Dinge kochen, die man in seinem Hackspace gerne vermeiden würde.
Na, also, ich muss mal ganz kurz suchen.
Eine zähe Flüssigkeit, die sich in 20 cm Höhe über dem Boden legt.
Naja, gut, solange das alles irgendwie contained ist, ist ja kein Problem.
Hier ist zum Beispiel auch ein Rezept für Shellac-Seife, dass man also den Shellac chemisch so verändert, durch Aufschluss mit Alkalien, dass man daraus eine Seife herstellt. Und all solche Dinge sind gemacht worden. Ne? Damit sind wir bei den Seifen. Was per Definition nicht zu verwechseln ist mit dem, was heute irgendwie aus sogenannten Seifenspendern kommt oder im Bad steht. Also alles, was das irgendwie so
Mineralöl, ne?
Diese Pumpflaschen sind, das sind ja irgendwelche Mineralölprodukte zumeist oder auch aus anderen Sachen. Weil Seifen sind eigentlich die basischen Salze von höheren Fettsäuren. Das bedeutet also, dass man irgendwelche Fette, man könnte zum Beispiel Leinöl nehmen, um sich daraus eine Leinölseife herzustellen.
Das ist original Leinöl. Warum ist denn der Behälter so eingezogen? Ist das schon Jahrhunderte abgelagert? Nein, das ist noch VEB ist es nicht mehr.
Also nee, wir sehen hier einen.
Aber die Verpackung könnte sehr gut DDR sein.
Wir sehen einen Behälter mit großem Schraubverschluss, der einen im Prinzip quadratischen Querschnitt hat, allerdings die Seiten sind eingezogen, ja. So dass es dann.
Werkzeug in warmer Seifenlauge. Säuber von Holz, Linoleum, Kork, Metall. Kein solcher Hersteller, aber
Leinöl Pro. Das ist tatsächlich von Leinöl Pro. Genau.
Farbflecken auf Textilien sofort beidseitig an, ja.
Das ist was man tatsächlich beim Verarbeiten von Leinölfarbe machen kann, da mit Leinölseife rangehen, das funktioniert recht gut.
Und gesund. Leinölseife.
Richtig. Man kann also alle möglichen Sachen verseifen, indem man sie mit Basen zusammenbringt, also mit Dingen, mit Stoffen, die einen pH-Wert haben, höher als
früher auch gemacht. Irgendwie die Schlachtabfälle gekocht.
Ganz genau.
Nicht mehr oder beim Seifensieder und dann hat er, Kalk oder was wurde dazu getan?
Ja, Kalk würde funktionieren, Borax würde funktionieren, genau solche
dann,
Dinge.
Dann hatte man Seife, mehr oder weniger. Die Verwertung des Knochens, genau.
Wenn ihr auf dem Wikipedia-Artikel Seifen, da gibt es ein schönes Schaubild, wie man Seifen auch aus Knochen herstellen kann.
Richtig, ja, klar. Hauptsächlich.
Also. Ja, also alles, was irgendwie so wie gesagt, höhere Fettsäuren, also da kann man irgendwie die Sparte vom Schwein irgendwie übers Jahr sammeln und alle möglichen Ölreste und so, was man halt so
ums Mittelmeer rum haben sie auch ranziges Olivenöl und sowas
genau.
verseift.
Richtig, genau. Das,
geht auch.
Das wäre sowas hier, da, hinter deinem Notebook, Cyril, sind zwei kleine Packungen von Savon de Marseille. Ah. Das ist also eine Marseillaseife. Mhm, und wenn du die mal rausnehmen möchtest, wenn du die mal rausnehmen möchtest, ja. da sind nämlich Werkspuren dran an dem Seifenstück. Ja. An was erinnert dich das?
Nein. Das sieht wirklich aus wie so ein altes Kernseifenstück. So einfach
mit das ist ein altes Kernseifenstück. Ja. Ich habe da mit dem Reibeisen Sachen abgemacht okay. davon. Ah, ja. Weil man nämlich Seifen auch sehr gut tatsächlich zur Oberflächenedelung verwenden kann. Das ist so ein Klassiker, alte Wirtshaustische.
Ach so.
Da gibt es so diese Seifenoberflächen.
Stimmt, dieser Geruch, der ruft bei mir so altes Wirtshaus auf, ne?
Ja, 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 auf jeden Fall.
Also wir sind hier in der Geschmacksrichtung Olive unterwegs. Aber ist nämlich jetzt Olive hier raus assoziiere, aber ich denke halt an alte Holzmöbel.
Ist auch original made in trance hier. Ja, ja.
Oh. Gut. Genau, also was ich damit gemacht habe, ist tatsächlich, ich habe mein Meisterstück damit Oberflächen behandelt, mit der Marseille-Seife. Also man nimmt einfach tatsächlich ein Reibeisen, rubbelt da ein bisschen was ins Wasser davon, macht das schön warm und dann nimmt man den Schwamm und trägt das auf, wischt das ein wenig nach und lässt es dann gut trocknen. Das hat, macht eine sehr angenehme Oberfläche, die fast nicht so wirkt, als wäre sie ein Oberflächenüberzug, sondern tatsächlich eher so eine ursprüngliche Anmutung hat, dass man, also irgendwas ist da drauf, aber man kann es nicht so recht zuordnen. Und es hat tatsächlich die Wirkung, dass es die Oberfläche aufhält. Das ist also einer der wenigen Oberflächenüberzüge, die tatsächlich eine aufhellende Wirkung haben, ohne dass man da tatsächlich selbst einen Farbstoff mit reinbringt.
Sehe ich schon. Seife wäre auch nochmal so eine extra Folge. Ach Gott.
Und da jetzt...
Das ist immer ein Fraktal.
Und da jetzt... In dem Fall, die Marseille-Seife wird ja aus Olivenöl hergestellt. Und da jetzt Wachse, Harze und alle anderen möglichen Fette zumindest ähnlich sind dazu chemisch, lassen die sich auch zumindest anverseifen oder eben auch vollständig verseifen. Und der Rest wird dann häufig auch emulgiert. Womit wir dabei zum Beispiel hier wären, bei diesem netten Stoff. Wir haben hier also so ein kleines Einmachglas.
Ja, ja, und da steht drauf, thunisches Wachs.
Ganz genau.
Und es riecht ja charakteristisch. Also ein bisschen schwer.
Das wird gekocht aus Bienenwachs und Pottasche.
Ah, Potassium, ja.
Richtig, genau.
Bienenwachs und Kaliumsalz, ja.
Das hier ist jetzt, also das ist tatsächlich während...
Lebt und bloß nicht verschütten.
Nee, das kannst du umkehren, das ist also hier so ausreichend fest. Das bildet so eine feste, cremige Masse. Was ihr jetzt gerade in der Hand habt, ist tatsächlich gekocht von einer Kommilitonin von mir in München, damals auf der Restauratorschule. Ja.
Was und macht man damit?
Das ist als Oberflächenüberzug zu verwenden. Und das hier wäre jetzt die kommerzielle Variante davon von Kreidezeit.
Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass Karthago überzogen werden muss.
Ja, super, super Sache.
Ja, also das ist eine sehr angenehme Sache. Man kann das auch mal hier so, das fühlt sich tatsächlich auch so ein bisschen wachsartig an, wenn man das so ein bisschen zwischen den Fingern zerreibt. Ist eine sehr angenehme Sache, ist aber aufwendig in seiner Verarbeitung. Ne? Also mit heutigen sonstigen Überzügen eigentlich kaum mehr zu vergleichen. Okay. Weil auch man zum Beispiel dadurch, dass es, ich weiß nicht, ihr könnt das ja mal anfassen, diese starke Klebrigkeit, die das hat, oder diese, es ist nicht wirklich klebrig, sondern es bildet eben schnell, sobald irgendwie die Feuchtigkeit da raus ist, bildet das so einen recht harten Film, der auch so ein bisschen an Bonerwachs erinnert. Und man muss also zum Beispiel die Oberflächen sehr, sehr gründlich reinigen, damit man nicht irgendwelche Stäube, die noch auf der Oberfläche sind, dann da so haufenartig auf der Oberfläche sich ansammeln. Aber an sich eine sehr angenehme Sache.
Hat für mich so die Konsistenz von ein bisschen eingetrockneter Hautcreme. So Nivea-Salbe kommt es, glaube ich, so ein bisschen ran fast, würde ich sagen. Mhm.
Ja, genau. Wenn du es jetzt mal so ein bisschen zwischen den Fingern zerreibst, dann merkst du, dass sich so eine harte Schicht bildet.
Mhm. Interessant. Ja, das macht die Nivea-Salbe nicht. Wobei, gut, ich habe nur auch durch meine spezifischen Hautprobleme, verwende ich jetzt nicht die Nivea. Ah ja, ja jetzt wo ich versuche abzuwischen, die dünne Schicht, die dann... trocknet oder härtet, ich weiß nicht, welches
in dem Fall, ja.
Die macht eine spannende Haptik, an der ich jetzt wahrscheinlich noch zu tun haben werde.
Ja, genau. Stunden. Also das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen wie Bonerwachs an zwischen den Fingern. Gut, dann wären wir damit durch. Also Seifen, durchaus auch ein sehr interessantes Thema, kann man...
Alles hängt mit allem zusammen.
Kann man wirklich interessante Sachen damit machen, wird auch, wie gesagt, mit in Farben verkocht, um Farben geschmeidiger zu machen oder bestimmte Oberflächeneffekte zu erreichen und so weiter. Mhm. Das nächste, was wir hier hätten, wären pflanzliche Leime. So, jetzt kommen wir tatsächlich mal zu dem, was irgendwie wirklich klebt und was man auch.
Pflanzliche Kleister.
Richtig?
Papier und Tapeten nutzte man einfache Gemische aus Mehl, Stärke und Wasser. Diese verdarben jedoch schnell und zogen Schädlinge an. Da haben wir es.
Das ist sehr richtig. Ich würde dich jetzt mal bitten, hier das Rezept für Stärkekleister vorzulesen.
Links?
Ja.
Rezept für Stärkekleister. 50 Gramm Weizenstärke, kalt verrührt mit 50 Kubikzentimeter Wasser und eingerührt in 250 Kubikzentimeter kochendes Wasser und glatt gerührt. Anstelle der Weizenstärke kann auch Reis, Mais oder Kartoffelstärke treten. Durch Aufschließen mit Alkalien lässt sich eine Verkleisterung auf kaltem Wege erreichen.
Ganz genau.
Bis zur kalten Verkleisterung.
Genau. Wir machen das aber mal noch warm und bleiben bei den Stärkekleistern. Mhm. Das ist was ich tatsächlich schon häufiger gemacht habe, was man für Verklebungen benutzen kann, die man gerne wieder lösen möchte. Wo also klar ist, ich muss hier irgendwie Dinge aufeinander bringen, um die zum Beispiel zusammen zu zersägen oder zu zerschneiden oder sowas und möchte aber eine lösbare geleimte Verbindung haben oder gekleisterte Verbindung, wo ich also einfach wieder Wasser ranbringen kann und dann löst sich das erwartbar wieder. Mhm. Und gerade dieses Rezept hier, das ist echt spektakulär. Man nimmt also diese wirklich geringe Menge Stärke und diese sehr geringe Menge Wasser auch, verrührt das kalt. Und ich habe das damals auf einem Magnetrührer gemacht. Mhm. Man dreht, also ich habe wirklich kochendes Wasser, ne, Magnetrührer, Temperatur voll aufgedreht, Rührfischchen rein, voll aufgedreht. Und dann schüttet man dieses vorgemischte Kalte da rein und innerhalb von weniger als einer Sekunde geliert diese komplette Viertelliter Wasser. Mhm. Das ist wirklich, das ist sehr beeindruckend. Das ist das, was Lutz Geißler auch beim Brotbacken tatsächlich macht.
Erheblichen Schabernack.
Ja, ja, das ist
Schabernack-Potenzial. So was weiß ich was, so antifaschistische Handarbeit.
Das Problem ist, dass es wirklich nur mit kochendem Wasser funktioniert. Also das Wasser muss wirklich kochen, damit diese Reaktion so schnell geht. Aber das ist wirklich...
Dass ich mehrere Kubikmeter davon vor, die sich durch Räumlichkeiten ergießen.
Ja, ist angenehm auf jeden Fall. Ist es so, wie du sagst, ne? Es ist natürlich relativ anfällig gegen Schädlinge aller Art und wird auch so einfach durch Umwelteinflüsse einfach zersetzt. Aber man
kann bestimmt irgendwelche hochgiftigen Stoffe dazu mischen, sodass sich's ausgeschädlingt hat.
Ja, also das geht, ne? Ich bin gar nicht sicher.
Schwermetalle oder so?
Also ich hätte hier zum Beispiel Natrium-Tetraborat anzubieten, das ist einfach Borax, ne? Das mögen viele nicht. Ich habe zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, zu Hause auch noch so ein Näpfchen mit zum Beispiel Thymol. Das ist so ein Extrakt aus dem Thymian, der auch von Bakterien nicht so sehr gemocht wird.
Zinn und Blei sollen gut gehen.
Kupfer, irgendwie so Kupferspäne mit reinrühren sowas. Ja, ja, genau. Also ein paar Kupfersalze dann mit rein. Ich glaube,
dann hat sich's hier ausgekäfert, genau.
Genau, ne? Also, aber ist eine interessante Sache für solche Dinge, einfach lösbare Verbindungen.
Überhaupt schön, was so nicht so für chemisch-technische Lösungen früher ungefährlich waren.
Bin ich mal wieder begeistert. Ja, natürlich. Wobei man aber auch sagen muss, ne, also das ist was man wirklich auch mit Haushaltsmitteln mal schnell machen kann.
Ja.
Ne? Also das funktioniert wirklich gut. Stimmt. Und wurde ja tatsächlich auch früher als Tapetenkleister verwendet oder als Bindemittel für Farbe. Ja, ne? Also jetzt nicht so, dass das ungewöhnlich wäre. Nö. Was du noch gerade mit vorgelesen hast, durch alkalischen Aufschluss, ne, kann man das auch kalt schaffen. Das fällt dann so eher in die Richtung der Dextrine. Das sind also Abbauprodukte von Stärken. Die wurden ab 1850, habe ich hier stehen irgendwo, ich glaube auch in dieser Quelle.
Ja, 1850 wurde Klebstoff sozusagen modern. Bis dahin gab es eigentlich nur Knochenleim halt, Knochenleim, Hautleim und eben pflanzliche Kleister. Mhm. Und damit musste man klarkommen. Und 1850 ging es dann los. Dann ernsthaft die Chemie und enormer technischer Fortschritt.
Das war wirklich so die Zeit der Chemiker, die dann also alle möglichen Sachen entdeckt haben. Eben zum Beispiel diese Dextrine. Dann als Malerleim wurde der verwendet, häufig in Aquarellfarben oder auch als Zusatz für eben Tapetenkleister.
Der erste Fertigkleister wurde von Ferdinand Sichel in Hannover entwickelt und als Sichelkleister dann weltweit vertrieben.
Ganz genau. Das steht auch genauso hier in diesem Buch drin, dass es durchaus die Produktbezeichnungen häufig nach dem Hersteller gehen, also Sichelleim und Sichelleim ist was hier drin steht.
Genau. Ja. 1889, wissenschaftliche Durchbrüche. Deutsche Chemiker begannen, die Struktur von Polymeren zu verstehen. Dies legte den Grundstein für die spätere Entwicklung synthetischer Klebstoff. Da haben wir es.
Richtig. Wenn man jetzt mal bei den Stärken bleibt, ne? Also dann könnte man hier durch Erwärmen, also das Stärkepulver, einfach erwärmen, so 160 bis 200 Grad, das wären dann Röstdextrine. Mhm. Aufschluss mit Säuren wären Säuredextrine. Abbau mit Diastase. Das ist also ein Stärkeenzym. Dann hätte man ein Enzymdextrin. Mhm. Ne, solche Dinge, das kann man also machen.
Was wahrscheinlich auch bei uns im Magen passiert oder irgendwo anders im Verdauungstrakt, die Stärke dann in Glucose, Fructose und so weiter in die Monosaccharide aufzuspalten.
Richtig, genau. Man hat das eben, also das ist ja der eigentliche Grund, warum die Chemiker dann da so dominant geworden sind auf dem Gebiet, ist ja, dass man einfach einen definierteren Stoff hat. Hm. Also bei allem, was wir bis jetzt hatten, was ja so nur Naturprodukte waren, hat man ja das Problem, dass es immer, das ist standortabhängig, das ist von der Pflanze abhängig, von der konkreten, von der das kommt. Das ist eventuell davon abhängig, wie lang das auf irgendeinem Seeweg im Transport gewesen ist.
Das ist eventuell von weltpolitischen Komplikationen dann abhängig, wenn das nur in einem bestimmten Land wächst und das Land einem vielleicht gerade nicht so freundlich gesinnt ist.
Richtig, genau. Ne? All diese Dinge. Und der Vorteil ist natürlich, wenn man dann das synthetisch herstellen kann, ist, dass man einfach einen sehr viel definierteren Stoff hat, der mit sehr viel definierteren technischen Eigenschaften daherkommt, wo man dann halt auch einfach konkrete Anweisungen geben kann, wo also auch für den Verarbeiter nicht so viel Erfahrungswissen notwendig ist, um damit sinnvoll umzugehen.
Was wir ja heutzutage auch, teilweise auch bei Lebensmitteln haben, dass wir halt sowas haben, nicht Weizenmehl, und das ist halt, wie es auch immer jetzt gerade ist, wie gerade dieses Mal die Ernte ausgefallen ist oder von wo gerade die Körner herkommen, sondern bestimmte Typen, die sich dann halt hinreichend konstant verhalten, dass die halt auch in industriellen Maßstäben eingesetzt werden können. Man muss nicht ständig an der Backzeit vom Brot drehen oder so.
Genau, und also beim Mehl ist es ja so, da werden ja dann zum Beispiel auch so Mehlmischungen gemacht aus verschiedenen Ernten und so oder verschiedenen Feldern und all solche Dinge, genau.
Damit man diese konstante Eigenschaft dann wieder hat.
Fun Fact von wegen Länder und Rohstoffe. Winzige Tropfen hochspezialisierter deutscher Klebstoffe halten die Komponenten in Smartphones zusammen. Also, ne, wenn wir den Klebstoffexport einstellen, dann...
Dann haben wir sie.
Ja. Ich sag's euch, vielleicht sollten wir doch einfach mal, wie hieß das früher, gute deutsche Wertarbeit setzen und also den modernen Kram mal den Leuten, die sich damit ärgern wollen,
überlassen. Wenn wir schon keine seltenen Erden haben, dann vielleicht seltene Leime.
Haben wir. Ja. Ganz Sachsen ist voll davon.
Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es funktioniert. auch wasserlöslich sind die Gummen.
Also Mehrzahl von Gummi?
Die Mehrzahl von Gummi. What? Und tatsächlich ist der ursprüngliche Begriff von Gummi und die Mehrzahl Gummen beschreibt wasserlösliche Baumharze.
Wasserlösliche Baumharze, okay.
Eins davon, ein sehr bekanntes, ist das Gummi Arabicum.
Ja, das Büroklebstoff in Frankreich.
Büroklebstoff in Frankreich.
Baum Arabic ist heute ein, mal eben gucken hier, wo haben wir es denn?
Sekret von Akaziengewächsen aus Afrika und Asien.
Ja, genau. Der nostalgische Büroklassiker.
Mhm. Genau.
Das gibt es doch auch in Lebensmitteln. Das ist doch irgendwie ist verzehrbar. Ja. Da kann man auch Gummibärchen mitmachen.
Kann man Gummibärchen mitmachen.
Als Lebensmittelzusatzstoff eingesetzt als Verdickungsmittel, Emulgator und Stabilisator. Mhm.
Es ist bis heute ein Symbol der klassischen französischen Bürokratie, steht hier.
Okay, sehr gut. Ja. In jedem Schulmalkasten enthalten, wenn man irgendwie solche wasserauflösbaren Tabletten hat und so, das ist alles Gummi Arabicum, was da drin ist. Genau. Ist so ein sehr bekanntes.
Dieser klassische Schulmalkasten, wo ich dann halt mit einem nassen Pinsel rübergehe und dann nimmt das da etwas auf dem Pinsel.
Richtig. Ja. Das ist also auch mit Gummi Arabicum gebunden. Was anderes, was nicht so bekannt ist, wäre zum Beispiel das Kirschgummi. Hm? Ja. Ich sehe gerade, dass ich habe vorhin im Zug noch weiter dran geschrieben und das hat es nicht vollständig ins Pad übernommen. Hm. Kirschgummi, ich weiß nicht, man kennt das vielleicht von so Steinobstbäumen, also Kirsche, Pflaume, Aprikose und so weiter, dass da außen so also tropfenförmig diese Sachen dranhängen, so harzartige Dinge. Mhm. Da ist es aber tatsächlich so, dass die wasserlöslich sind.
Aha. Okay.
Ist auch was durchaus zum Malen verwendet wird. Und genau das ist aber auch was, wo es Berichte davon gibt, dass man das also ernten kann von seinen, das wird wohl von den Kirschbäumen oder von den Steinobstbäumen nur dann ausgeschüttet, wenn die irgendwie eine Erkrankung haben. Das ist also eine Reaktion.
Gumosis.
Die Gumosis, genau.
Okay.
Das ist also eine Reaktion auf eine äußerliche Einwirkung.
Und man kann die Verflüssigung von Holzteilen, vor allem Jungholz, bilden sich unter der Rinde Krankheitsherde, die eine gummiartige, farblose bis bernsteinfarbene Flüssigkeit, ein Pflanzengummi, absondern, die dann zwischen den Rindenstücken an Ästen und Stamm austritt.
Genau. Jetzt kann man das absammeln und kann das im Mund zerkauen und kann das dann auf Fugen aufbringen und damit kleinere Holzstücke verkleben. Es gibt diese Berichte in alten Fachbüchern. Dass man also, ne, also man kann sich jetzt vorstellen, wenn man irgendwie ein Kilo Leim braucht, dass man das ganz schlecht im Mund aufbewahren und da warm halten kann. Aber für kleinere Holzteile ist das wohl was, was tatsächlich relativ gut funktionieren soll. Ich habe das selber noch nie ausprobiert, aber soll wohl funktionieren, tatsächlich. Mhm. Ne, dass man also kleinere Holzteile mit so diesem Kirschgummi verkleben kann.
Mhm. Und das ist dann auch lebensmittelecht und so.
Wie lebensmittelecht das wirklich ist, da würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Also diese Fachbücher, von denen ich rede jetzt da, da können wir nachher vielleicht nochmal gucken. Ich habe hier noch so ein paar Scans von so Büchern, deren Copyright längst abgelaufen ist oder nie existiert hat. Mhm. Also sehr 16, 1700 und so. Ich glaube, da war das vielleicht noch nicht ganz so wichtig.
Mhm. Viele Dinge waren früher
ungefährlich. Urheberrecht fing, glaube ich, so 1800er auch an irgendwann. Ne? Ah.
Peter, genau. Größenordnung. Damals, da regte Strahlung noch an. Altöl desinfiziert und ohnehin.
Genau. Trotzdem haben also Gummi Arabicum und auch das, diese Kirschgummen und so, haben eher eine Bedeutung für die Malerei. Mhm. Anders ist das bei tierischen Leimen, wo wir also jetzt hinkommen. Wir verlassen jetzt so ein bisschen diesen pflanzlichen Bereich.
Genau, Knochenleim.
Bis jetzt hatten wir ja eigentlich nur Schellack, der tierisch war, oder? Oder war jetzt noch mehr dabei? Oder
Knochen im Allgemeinen, ne? Die ganze Leimkocherei. Man hat ja Knochen und Häute halt verkocht.
Ja, Knochenleim kommt ja noch.
Genau, Knochenleim kommt noch. Ja. Mhm. Als allererstes habe ich hier oben mal noch was stehen, was tatsächlich gar nicht so sehr zum Kleben verwendet wird. Ne? Also Eiweiß tatsächlich. Man kann also Hühnereiweiß nehmen. Mhm. Und das. Es gibt noch irgendwo
Eiweißkleber. Wer macht denn das? Machen das die Japaner? Es gibt irgendwas.
Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Wird auf jeden Fall verwendet. Mhm. Und das ist was tatsächlich am Ende härtet. Also wenn man dieses Eiweiß in Farbe verwendet, dann trocknet das irgendwann so weit ein, dass das nicht mehr wasserlöslich ist, tatsächlich.
Ja. Irgendwas klingelt da. Irgendein Büro oder auch so Briefmarken. Also. Europäische Briefmarken sind ja hinten gummiert, Gummi Arabicum hinten drauf.
Ja.
Aber da gibt es auch was mit Eiweiß, was da nicht mehr zu lösen ist. Ich glaube, das macht der Japaner TM.
Ich bin jetzt gar nicht so bekannt, okay.
Nein. Also es gibt also Eiweißkleber im Büro.
Genau. Was man aber auch machen kann, ist jetzt, man kann jetzt zum Beispiel nicht einfach nur das Eiweiß verwenden, um da Farbe draus zu machen, sondern man kann zum Beispiel auch das Eigelb mit da reinwerfen. Und das ist erstens auch selber als Bindemittel geeignet und hat aber einen sehr hohen Lecithingehalt bekanntlichermaßen. Mhm. Und dieses Lecithin ist also als Emulgator geeignet, um Fett mit Wasser zu vermischen, also fettige Anteile mit wässrigen Anteilen zu vermischen. Mhm. Und deswegen zur Herstellung von Temperafarben geeignet. Sagt euch das was, Temperafarben?
Ja.
Du verbindest damit was?
So intensive Farben einfach.
Ja, das ist richtig. Also der Begriff Temperafarben kommt von dem Wort temperare, mischen. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es Latein, Griechisch oder was es eigentlich ist.
Ja.
Temperare, mischen.
Wie der sagt Latein.
Latein, okay.
Ja. Ja, und auch so ein Fach, für das ich mich interessiert habe, daher.
Und beschreibt Farben, die also aus wässrigen und öligen Bindemitteln gleichermaßen zusammengesetzt sind.
Ich lache übrigens gerade hier, weil in dem Artikel Tempera sind unten Literaturhinweise. Der erste Treffer in dieser Liste ist Max Dörner, Malenmaterial in seine Verwendung im Bilde, was hier vor mir liegt.
Genau.
Der zweite Treffer ist Kurt Wählte, Werkstoff und Technik der Malerei, was da drüben liegt.
Ja, genau. Siehste.
Die ganze Welt besteht nur aus zwei Referenzen.
Das sind wirklich sehr wichtige Referenzwerke.
Die in jedem Hackspace stehen sollten, nicht?
Ja, also das sind wirklich zwei sehr wichtige Referenzwerke auf jeden Fall. Genauso wie das hier vermutlich auch. Ne? Also der Schramm-Hering.
Schramm-Hering.
Hans-Peter Schramm und Bernd Hering.
Historische Malmaterial, ja, genau.
Ja, also vielleicht nicht in dem,
müssen aber, wir hier noch hinzufügen.
Ja,
genau. Einen Edit vorstarten.
Wir werden jetzt vom Wikipedia-Vorlese-Podcast zum Wikipedia-Bearbeite-Podcast. Aber ich glaube, die Nische hat ja Chaos-Radio bereits komplett abgedeckt.
Ja.
Mit der damals legendären Sendung.
So, und jetzt habe ich hier in diesem Bild, da habe ich also einen Kleber drin bei Tempera. Mhm. Und da kann man also wässrige Anteile und nicht wässrige Anteile, die miteinander vermischt werden, zueinander bringen. Temperare bedeutet also immer, dass man irgendwie wässrige und nicht wässrige Anteile hat, wie gesagt.
Eitempera, Eiweißtempera, Casein-Tempera, Leim, Öl, Gummi, Werke, Harz, also alles, nicht?
Genau. Und das wird dann jeweils dazu erklärt, was dann dazu der passende. Ja, es ist hier nicht wässriger Anteil ist.
Genau.
Nicht wässriger Anteil, ja. Trocknende Öle, in Terpentin gelöste Harze. Harzölmischung, Wachsseifen, da haben wir es. Noch was Neues. Venezianer Terpentin. Was ist denn das?
Venezianisches Terpentin ist, ich glaube, das Terpentin des Lärchenharzes. Also wenn man vom Lärchenharz spricht zum Beispiel, dann ist das, besteht das ja aus theoretisch einem ätherischen Öl und einer harzigen Substanz. Mhm. Wenn man das beides vollständig trennt, zum Beispiel durch Destillation, dann ist also das ätherische Öl ist das Terpentin, was man dann wieder auffangen kann durch Wiederverflüssigung und was dann als Lösemittel eingesetzt werden kann. Und der harte Bestandteil wäre das Kolophonium, was zurückbleibt. Aha. Es ist allerdings auch hier so, dass man bei Venezianer-Terpentin oder bei auch anderen Lärchen-Terpentin zum Beispiel ist auch sowas, dass man also dieses Harz, so wie es aus dem Baum kommt, teilweise als Terpentin bezeichnet hat. Und dann wäre die, wenn man das so bezeichnet, dann wäre die Bezeichnung für das ätherische Öl eher ein Balsam gewesen. Das ist also auch was sich in der Lomenklatur durch die Jahrhunderte immer mal wieder so ein bisschen geändert hat und auch so ein bisschen regional unterschiedlich gewesen ist. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ne? Also dieses Venezianer-Terpentin, Lärchenterpentin ist zum Beispiel auch sowas gewesen, ich habe da mal einen Vortrag drüber gehalten, das ist bis in die 1980er Jahre in der optischen Industrie eingesetzt worden als Kleber für zum Beispiel Linsen, weil das eben die passenden Brechungseigenschaften hatte.
Also einen ähnlichen Brechungsindex wie das Glas, was man damit fügt.
Ich nehme das an. Also das ist die Information, die ich dazu habe, was das genau bedeutet. Darüber habe ich mich nie befragt. Ne? Aber also das war die Erklärung. Aufgrund seiner Brechungseigenschaften in der optischen Industrie verwendet.
Mann. Ja. Auch wieder so ein Bildungserlebnis, nicht? So Fresken in so alten Kirchen. Freskomalerei, Fresko für frisch eigentlich.
Genau, ist eine.
Wird nämlich auf den feuchten Kalk noch so gemalt, also während sozusagen verputzt wird. Im Unterschied zu
Sekko-Technik.
Genau, Sekko-Malerei, die nicht Fresko und Sekko. So, jetzt haben wir wieder was gelernt. Ist ja wieder hier Kultur-Podcast. Ja. Da haben wir es. Ja, genau. Eiklaröle, Gummen und Wachs. Montanwachs. Aha. Also Steinwachs dann.
Das Wachs des Berges,
genau. Ja. Das war wieder der Bitum.
Sehr interessant. Also man kann sich in so Büchern verdammt verlesen.
Verlieren,
ja. Wir schweifen ab.
Das ist, glaube ich, der Punkt der ganzen
Zeit. Ja, massiv. Völlig okay. Weitere tierische Leime. Hier übrigens alle Proteine sind, ne? Nur mal so, das hatte ich jetzt noch nicht erwähnt, aber der Grund, warum das tatsächlich klebt, ist ja, dass es irgendwie so Proteinketten sind und dass die tatsächlich eine Klebewirkung haben. Und da kommen wir jetzt zu was möglicherweise bekannt ist, nämlich Casein. Kennt das jemand von euch? Sagt euch das was?
Milchsäureprotein.
Milchsäureprotein, genau. Ist was hier in einem ehemals ein Kilo Beutel, da fehlt jetzt vielleicht ungefähr ein Viertel oder ein Drittel davon, als pulverige Form hier auf dem Tisch steht.
Säure in Milch tun und warten.
Genau.
Das hat so eine leicht gelblich-weiße Farbe. Also es ist nicht so ganz, ja, ein bisschen gelblicher als Mehl, würde ich sagen. Von der Konsistenz her, naja, es klebt nicht so zusammen, wie Mehl das tut. Also es schüttet sich ein bisschen anders. Mhm. Aber ansonsten relativ ähnlich, würde ich jetzt sagen, vom Ersteindruck her.
Genau. Ist also ein Bestandteil der Kuhmilch. Und der wird durch chemische Fällung mit zum Beispiel Lab oder mit mineralischen Säuren oder durch natürliche Säuerung der Milch. Ne? Also wenn die Milch tatsächlich sauer wird und da Milchsäurebakterien drin sind, dann kann das auch passieren, dass das ausfällt.
Ja.
Dann als Quark oder als Pulvercasein gewonnen. Ne? Also das wäre jetzt so durch chemische Fällung gewonnen, vermutlich mit mineralischen Säuren. Und es ist aber halt auch einfach so, wenn man die Milch entrahmt und da Magerquark draus macht, dann kann man das genauso zur Herstellung von Caseinleim verwenden. Weil Casein ist tatsächlich was wirklich ein sehr, sehr dauerhafter Leim ist. Auch als Zimmererleim bekannt, weil der tatsächlich Wasser unlöslich härtet am Ende und so auch also für zum Verleimen bestimmter Dachkonstruktionen geeignet gewesen ist. So, es gibt so bestimmte Verbindungen in der Dachkonstruktion, die man lieber verleimt hat. Aufgeschlossen werden muss das dabei wieder durch Alkalien und da kommen wir jetzt wieder zum Kalk, weil man das nämlich eben zum Beispiel mit Kalk machen kann. Also wenn man eher auf der Baustelle ist, wo da vielleicht noch so ein Bottich mit Kalk rumsteht und dann bringt man sich irgendwie 3-4 Becher Quark mit und rührt das Casein, den Quark, mit dem Kalk zusammen, Dann ergibt das einen so durchaus sehr dauerhaften Leim, der auch sehr hart werden kann, wenn man ihn mit Kalk anrührt.
Also dieser Podcast ist richtig gut, nicht? Also nach der Zombie-Apokalypse können wir hier lebende Schweinereien aller Art veranstalten.
Ja.
Mit allem, was wir dann noch so finden.
Gibt noch so ein paar andere Sachen, ne? Also hier, das, was ich sagte, Natrium-Tetraborat, das ist Borax.
Ja.
Als Flussmittel vom Schmieden bekannt, das wäre auch geeignet, um
dieses... Was ist in der Flasche da drin?
Und der hier, das ist auch Fischleim.
Ah, schön.
Mir ist das gleichzeitig in die Hände gefallen.
Fischleim entsteht, wenn man Fischgräten unter hohem Druck so lange presst, bis sie flüssig werden,
oder? Ja, so ähnlich. Kommen wir noch drauf.
Ja.
Da musst du ein bisschen aufpassen, ne? Das verursacht Reizungen,
wenn du das einatmest. Ich wollte es auch nur zumachen.
So, okay. Nicht reingucken.
Ja, es ist ein Gefahrenaufkleber darauf mit dem
Ausrufezeichen. Ja, dann nehme ich den Gefahrenaufkleber zur Kenntnis und gucke sorgfältig.
Kann das Kind im Mutterleib schädigen? Da haben wir es.
Aber nicht außerhalb?
Nee, wohl nicht.
Genau, also Borax wäre sowas, womit man das noch aufschließen könnte. Hirschhornsalz, also Ammoniumcarbonat, so eine Ammoniakverbindung. Wäre zum Beispiel auch sowas so. Das sind so klassische Rezepte, die also auch hier im Wählte so enthalten sind. Bin gar nicht sicher. Hier, genau. Ich habe hier Quark, ein Kleber mit Quark. Rezept für Kalkkasein mit Quark. Dann habe ich hier Rezept für Boraxkasein. Solche Dinge. Das ist, sind tatsächlich, also diese leicht durchsichtigen Fähnchen, die ihr hier seht, das sind tatsächlich welche, die ich mir da dran gemacht habe, wenn ich mal wieder irgendwie einen dieser Leime nachschlagen muss, weil ich die dann doch gelegentlich mal verwende. Das sind also sehr interessante Leime. Und wenn ich mich nicht irre, wird doch sogar auch stammt doch nicht sogar auch das Bakelit irgendwie vom Casein ab? War das nicht irgendwie...
Nee.
War das was anderes?
Das ist was anderes. Bakelit ist ja im Prinzip so der Vorläufer der ersten Kunstharze. Also was Mr. Baker da zusammengepackt hat, weiß ich nicht. Das ist Phenolharz.
Ah ja, stimmt. Das
Phenolharz. Ja, daher ja auch in Rüdersdorf bei Berlin die riesige Phenolblase unter dem Bakelitwerk, was da mal stand. Eine Altlast, die wir später als Rohstoff deklarieren können, wenn wir mal wieder Materialmangel haben sollten.
Nee, es heißt anders. Vor dem Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre war Casein Ausgangsmaterial für den Kunststoff Galatit, der unter anderem für Knöpfe und Schmuck, Halsketten, aber auch zu Isolationszwecken für elektrische Anlagen verwendet wurde. Genau, Galatit ist das nicht
Ja, aber Bakelit ist, wie gesagt, ist Phenolharz.
Ja, da hast du recht. Das habe ich durcheinander gebracht. Ja. Genau. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Also wer mal irgendwie tatsächlich Sachen auch wetterfest verleimen will, so solche Sachen, da ist also wirklich Casein extrem gut dafür geeignet. Ne? Ist auch sowas, wo ich noch so ein bisschen einen Plan damit habe, um da mal was auszuprobieren. Irgendwie so Papiere.
Ja. Gibt es denn so
wetterfest
unter diesen alten sozusagen mit Bordmitteln leicht herzustellen, Klebstoffen, so welche, die wirklich so eine Riesensauerei ergeben. So im Zuge des neuartigen Drohnenkrieges kommen ja jetzt wieder Klebstoffbomben in Mode. Also man stelle sich eine, wie soll ich sagen, äußerst klebrige Masse vor, die sich unerwünscht irgendwo ausbreitet und erstmal für Verwirrung sorgt. Was würdest du denn irgendwo auskippen, wo du...
Mir würde nichts einfallen. Also Casein ist tatsächlich fies, wenn man es nicht wegmacht. Also es ist tatsächlich auch hier, der Herr Wählte schreibt das, dass wenn man glasierte Mörser nimmt, um das aus Pulver anzureiben und danach das nicht auswäscht, dann kann es passieren, dass das trocknende Casein die Glasur absprengt. Weil es durchaus, also eben doch so hart auftrocknet und dann Spannungen sich entwickeln, wenn das da irgendwie dicker da drin steht. Aber man kann es halt mit Wasser wegwischen.
Naja.
Also das ist immer wasserverdünnbar, solange es noch nicht hart ist. Deswegen, nee, ich wüsste jetzt tatsächlich nichts. Außer natürlich so Bitumen oder sowas. Das ist halt fies, oder? Das schmiert man halt überall hin. Das hast du einmal an der Hand oder am Fuß und danach überall.
Unterbodenschutz in Sprühdosenform.
Ja.
Früher ein probates Mittel für, wie soll ich sagen, ungeliebte Leerkörper. Eine unglaubliche Sauerei.
Nee, aber so eine Klebstoffbombe oder sowas, da ist jetzt nichts dabei, was mir sofort einfällt. Also, es ist natürlich in dem Sinne alles relativ harmlos. Also, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Kleister verwenden würde, diesen Stärkekleister, was wir vorher hatten, das fühlt sich halt schmierig an und das bleibt auch wirklich überall in dicken Schichten haften.
Könnte man noch mit übelriechende Flüssigkeiten
kommen. Genau, ne? Aber ist ansonsten eine recht zahme Sache, weil es wirklich wieder gut zu entfernen geht. Also wenn man das möchte, dann könnte man das vielleicht machen.
Ja, man könnte es auch noch im Dunkeln zum Leuchten bringen. Nun ja.
Nun ja. Gut, dann kommen wir mal zum tatsächlichen Corpus Delicti.
Klebstoff, ganz wichtig. Klebstoff und Politik muss ich unbedingt erzählen. Eine Story, die von Oma ist und den Vorzug hat, wahr zu sein. Die Original-Nazis hatten ja ein Propagandaproblem. Also es wurden ihnen halt ständig die Plakate abgepopelt überall.
Ja.
Was haben die Nazis gemacht, damit das aufhörte? Die haben den Leim für ihre Plakate mit zerstoßenen Glühbirnen gemischt.
Oh.
Ja, also nicht. Also Tipp für die Aktivisten von heute, von Nazis lernen, heißt Siegen lernen, nicht? Nee, zerstoßene Neonröhren.
Diesen Satz bitte nicht aus dem Kontext zitieren.
Zerstoßene Neonröhren sind auch sehr gut.
Ah, oh, fies.
Ja.
Ne? Das ist wirklich ungefähr so, was wie... Was
der Jugend von heute ja nicht völlig zu Unrecht nicht mehr beigebracht
wird. Ja, das ist wirklich so wie Rasierklingen in der Mütze oder in der Krawatte oder sowas.
Ja,
ne?
Das ist ja, so, boah. Ja. Zerstoßene Glühbirnen.
Ja. Gut, dann kommen wir doch mal zu dem Corpus Delicti, auf das wir schon die ganze Zeit hinarbeiten. Möchtet ihr mal beschreiben, was sich in diesem Glas befindet? Ich meine, ich möchte dieses Rascheln nochmal machen.
So? Sieht aus das wie meine, pikantes Zucker. Das wäre jetzt auch meine erste Assoziation gewesen. Ja,
das könnten auch zerstoßene Gallensteine sein.
Es hat so eine Struktur, als ob das irgendwie extrudiert wurde und dann so in dieser extrudierten Form halt dann eingetrocknet ist. Also es hat sich dann auch so zusammengezogen, wie diese Flasche dort aus dem rechteckigen oder quadratischen Querschnitt dann so eine Krümmung nach innen sich ergeben hat.
Tatsächlich ist die Handelsbezeichnung dafür Würfelchen, ja, genau.
Ich hatte noch so als andere Assoziation, wenn ich hier so Krümeltee habe, also den wasserlöslichen Eistee, und man macht da nur so ein bisschen Feuchtigkeit dran, dass der so babsch wird. Das sieht vielleicht auch so, es hat natürlich nicht dieses schöne Klingeln, was wir jetzt hier im Glas vernehmen können, was vielleicht das Mikrofon auch mit aufnimmt, aber hat so ein bisschen einen ähnlichen optischen Eindruck auch von der Färbung her.
Worum handelt es sich denn nun
hier? Das ist Hasenleim.
Hasenleim.
Das
ist der feinsiebgepresste Hase.
Das ist der feinsiebgepresste Hase und zwar in trockener Form. Und das hier ist ja in angefeuchteter Form.
Aha.
Die Menge in diesen Gläsern war gleich. Und ich habe das einfach nur mit Wasser aufgefüllt.
Okay, also der quillt auch noch so ordentlich.
Der quillt
das auch
ordentlich.
Wir sehen ein Glas, was im trockenen Zustand so 20% gefüllt ist und das andere
mitbringen, eher so 60. Der ja nun heißt, the bunny is a lie. Was könnte man jetzt hier mit Bunnies... 100 Millionen Bunnies mussten ihr Leben lassen.
Nee, ganz sicher nicht. Also da reicht, ich glaube, für die Menge reicht einer, aber ich habe das aus einer Kilotüte genommen oder aus einer 5 Kilo. Nee, ich glaube aus einer Kilotüte genommen.
Was vom Hasen wird denn da nun in dieser Form verarbeitet?
Man sagt Schlachtabfälle. Mhm. Also man kann davon ausgehen, dass es Häute, Knorpel und so weiter sind.
Ja, ja, okay. Und die werden wie verarbeitet? Das sieht so aus, als wenn man da irgendwelche Säuren und Laugen oder so anwendet und dann.
Was man machen muss, ist, dass in tierischen Rohstoffen enthalten das Kollagen, ne, das wird durch Kochen in das wasserquellbare Glutin überführt. Das ist nämlich der.
Wie beim Gelatine machen so.
Ganz genau, das ist nämlich der Oberbegriff dafür, sind Glutinleime. Mhm. Und Gelatine ist einer davon.
Mhm.
Tatsächlich.
Ja, für die Gummibärchen.
Die Rindergelatine ist ja was am Ende genau das Gleiche. Mhm. Ne? Man kocht also diese tierischen Bestandteile. Mhm. Und reinigt, die Gelatine ist einfach nur sehr viel weiter gereinigt.
Okay.
Bis sie also wirklich dann glasklar wird.
Mhm.
Was wir hier haben, ist so, genau, die Farbe haben wir noch nicht erwähnt, das ist so ein Candice-Zuckerbraun, ja, genau. Würde ich sagen. Ne?
Candice-Zucker oder Candice-Zucker wenn man das auf dem Easter Egg neben den Candice-Zucker stellt, mit der Aufschrift The Bunny is a Lie, hat man die Wahrheit gesagt.
Dann hat man den Shitstorm auf Mastodon vorprogrammiert.
Genau, das wollte ich nämlich machen. Was man damit tun muss, steht genau hier. Möchtest du das vorlesen oder soll ich das vorlesen, Ayuwo?
Ja, du hast das doch schon da, liest du mal vor.
Das schon hier. Also, ich lese mal jetzt aus dem genannten Schrammhering. Glutinleime. Glutinleime sind ein Sammelbegriff für tierische Leime, deren Hauptbestandteil das Protein Glutin ist. Herkunft. Glutine sind in tierischen Geweben enthalten. Gewinnung. Bei der Herstellung von Glutinleimen besteht das Ziel, die in den tierischen Rohstoffen enthaltenen Kollagene in Glutine zu überführen. Das Glutin besitzt eine ähnliche chemische Zusammensetzung wie das Kollagen. Es ist jedoch im Gegensatz zu letzterem in kaltem Wasser quellbar und beim Erwärmen löslich. Die Bezeichnungen der gewonnenen Leime sind vielseitig. Wir haben hier so ein Punktbezeichnungen nach der Art der eingesetzten Rohstoffe. Da haben wir den Namen des Leims. Hasenleim, Hautleim, Kaninchenleim, Knochenleim, Lederleim, Pergamentleim, Fischleim, Hausenblasenleim, Störleim.
Kein Katzenleim?
Nein, in dem Fall hier jetzt nicht.
Könnte man die Millionen überzähliger Hauskatzen einer Verwendung zuführen.
Ja, und es ist also auch genau das. Hasenhautleim aus Hasenhäuten, Hautleim, Häute, Kaninchenleim, Knochen und Häute von Kleinvieh, Knochen, Lederabfälle, Pergamentschnitzel. Die Schwimmblase vom Hausen. Der Hausen ist, glaube ich, so eine Art, ein störartiger Fisch.
Genau, ein Hausen, ja, ein riesengroßer Fisch.
Ja, genau, der aber mittlerweile streng geschützt ist.
Ja, Naturschutz
und so. Ja, genau, ja, ja. Und der wird eben, der Hausenblasenleim aus Schwimmblasen von diesem Hausen gemacht.
Also wenn man den hat, sich nicht erwischen lassen.
Richtig, ja, genau.
Es sei denn, man behauptet, es sei ohnehin schon so.
Du meinst übrigens auch vorhin eventuell auch Knorpel, aber ich lerne hier nebenbei, dass in Knorpel nicht Glutin drin ist, sondern Chondrin. Ah. Ein chemisch verschiedener Stoff, der eine geringere Klebkraft als Glutin aufweist.
Und okay, nee, da müssen
die... Handelt es sich dann halt nicht um Glutinleim.
Ah, da müssen die Knorpel natürlich draußen bleiben, okay. Entschuldigung.
Echte Knochenleim, Mensch. Interessant.
Bezeichnung nach Verwendungszweck. Dann gibt es hier Vergolder, Tischler, Schreiner, Papier, Kartonagen oder Speiseleim. Gelatine.
Speiseleim, ja, sehr gut.
Bezeichnung nach der Handelsform. Das wäre Tafel, Perl, Schuppen, Tropfen, Plättchen, Krümel, Flocken, Pulver oder Würfelleim. Ne? Also das ist jetzt hier die Würfelform. Es gibt es so einfach so als Perlen oder Tropfen oder was du, glaube ich, bei dir in deinen Notizen drin stehen hattest, diese großen Platten.
Ja, genau. Ne? So wurde das gehandelt.
Genau, also diese Würfel hier anzuquellen hat 3 bis 4 Stunden gedauert, würde ich sagen. Dann sind die hier in diesem Zustand, wo die also dann wirklich also so weich und gelatinös sind. Man kann die dann so zusammendrücken. Ist auch gar nicht... hinterlässt keine Kleberückstände an den Fingern erstmal. Hat auch so einen typischen Geruch. Das ist auch so was ganz Eigenes. Ist so der typische Geruch, der Tischlereigeruch, wie er früher eben so bekannt war.
Das stimmt, ja. Das ruft Tischlerei auf. Es ist halt wirklich diese ganze Geruchswelt, die man nur so durch Assoziationen hindurch kennt. Wenn man natürlich nicht die konkreten... das konkrete Quell kennt, oder beziehungsweise man lernt es jetzt hier dadurch kennen, sondern man lernt halt die Assoziation, die man damit verbindet. Also auch so wie wahrscheinlich, wenn ich beim Zahnarzt dort irgendwie bin, dann sind das auch irgendwelche spezifischen Stoffe natürlich, weil ich assoziiere die einfach mit diesem Ort Zahnarzt, diese Gerüche.
Mhm. Ja, was ihr so auch beim Zahnarzt wird mal was geleimt.
Ja, klar.
Ich überlege gerade, womit ich die Konsistenz assoziieren kann. Ich würde vielleicht sagen, wenn ich so einen Haufen Gummibänder habe, ne, die man irgendwie immer von den Frühlingszwiebeln und so irgendwie und dann sammelt hier und sowas. Wenn ich so einen Haufen Gummibänder anfasse, hat das so eine etwas ähnliche Konsistenz.
Auch wenn, aber das wenn halt man da jetzt so einen Bunny-Aufkleber drauf macht und drauf schreibt Hasenleim, dann glaubt einem doch wieder keiner. Ja.
Also ich habe tatsächlich, ich habe das Etikett fotografiert. Das kann ich dir
ja
gerne noch...
Das kann ich dann in den Blog zur Sendung tun, ja.
Genau, da stehen auch noch tatsächlich noch eine ganze Reihe technischer Größen drauf, sowas wie Gallert-Widerstand oder solche, also dass irgendwie ein Blumgram gemessen wird und all solche Dinge.
Okay.
Ja. Sehr interessante Sache.
Sehr interessant, ja. Wozu so ein Hase doch alles gut ist.
Genau. Also diese Glutinleime sind so der klassische Tischlerleim. Der hat...
Und darum Hasenleim, weil der als besonders gut galt.
Ja, ist auch so ein bisschen von der Anwendung unterschiedlich. Wenn man zum Beispiel wo man vielleicht so leichte Hohlräume auch füllen möchte, da ist tatsächlich Knochenleim besser geeignet, weil der ein bisschen spröder auftrocknet, aber dann tatsächlich auch diesen Körper mitbringt, um eben diese Lücken zu füllen. Und das ist was, ich gebe ja auch so Kunstgeschichteunterricht an einer Handwerkskammer. Und da stelle ich auch regelmäßig die Frage, ja, was glauben wir denn eigentlich, mit was hier die alten Ägypter ihre Möbel so gebaut haben? Dann kommt immer so, na, die hatten doch damals noch keinen Leim.
Knochen gab es damals schon.
Aber wie ist denn das eigentlich? Also wenn ich so ein altes Möbelstück habe, was irgendwie so 400 Jahre alt ist und das Holz ist eben entsprechend hart und sonst wie, ist das heute noch leimbar oder lebt das nicht mehr zusammen, weil das Holz nichts mehr annimmt? Oder?
Du kannst davon ausgehen, dass der chemisch sich kaum verändert hat. Also das ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eben mit diesem Leim oder mit einem ähnlichen Leim. Also
du könntest auch so ein jahrhundertealtes Möbelstück mit sowas reparieren.
Ja. Man kann auch tatsächlich diese Furniere mit den entsprechenden Techniken wieder ablösen. Also tatsächlich mit irgendwie leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit, sodass der Leim eben auch die Feuchtigkeit zieht und dann mit warmen Zulagen Furniere ablösen zum Beispiel. Oder so.
Oder wieder ankleben.
Oder wieder ankleben, genau. Mhm. Richtig. Also das ist auch voll reversibel tatsächlich, das Zeug. Abgesehen davon, dass es natürlich in die Poren zieht, wo man es dann nicht rauskriegt. Ne? Aber an sich ist diese Verbindung wieder reversibel lösbar. Genau. Was man dazu machen muss, ist den anzuwärmen. Ne? Also man könnte den jetzt hier ins Wasserbad stellen und so auf knapp unter 60 Grad erhitzen. So bei 40, 50 Grad fängt der an zu schmelzen und dann wird dieser Geruch auch noch sehr viel stärker. Der eben dieser typische Leimgeruch.
Das ergibt ja auch durchaus Sinn, dass wenn man ein Lösungsmittel hinzufügt, dass dann die entsprechenden Geruchstoffe auch mehr
in den Gaswimmingzustand übergehen. Ist aber nicht so, dass wir jetzt hier noch Wasser reingeben, ne? Sondern wir stellen das einfach nur so ins Wasserbad. Und dann zerfließt diese gallertartige Substanz zu einer zähen Flüssigkeit.
Also unter Wärmeeinwirkung.
Unter Wärmeeinwirkung, ganz genau. Mhm. Dazu gibt es diese schöne Vorrichtung.
Huch.
Ein Leimofen.
Ah, ja, auch so etwas, was in keinem Hackspace fehlen sollte.
Wir gucken auf die linke Seite, ne?
Genau.
Ja.
Links oben der Leimofen. Da ist also so eine große Öffnung, die ihr sehen könnt, mit zwei Türen.
Mhm.
Wo man also zum Beispiel große Bauteile einlegen kann, um die zu erwärmen. Weil man hat natürlich das Problem, wenn das...
Also ist das jetzt quasi der Reflowing-Ofen, aber für die Tischlerei.
Mhm, ganz genau.
Mhm.
Wenn man jetzt hier diese gallertartige Substanz bei Raumtemperatur hat und dann aber den aufschmelzt und aber auf eine raumwarme Oberfläche streicht, dann hat man natürlich den Effekt, dass das sehr schnell wieder erstarrt. Deswegen ist es natürlich notwendig, Stücke, die man verleimen möchte, oder ist es zumindest sinnvoll, die vorher zu erwärmen. Und das hat man eben in diesem Ofen gemacht. Und an diesem Ofen sieht man auf der anderen Seite auch so Töpfe, wo man also sowohl den Leim als auch zum Beispiel Sand erwärmen konnte.
Mhm.
Na, also da hast du in dem Ofen machst du sowohl den Leim warm als auch
das. Also warm eine Feuerstelle, dann darüber dann diese entsprechenden Einlassungen in den quasi in die Kochplatte, wo man diese Leime und sowas erwärmen kann. Und dann strömt dort die Luft außerdem halt per Konvektion dann in diese Wärmekammer rein, wo dann die Werkstücke eingefügt werden können.
Ganz genau. Ja, und da legt man also sowohl das Furnier, was man da aufleimen möchte, oder auch einfach nur die Stücke, die man zusammenfügen möchte. Das legt man alles in den Ofen, bestreicht das schön.
Mhm.
Und dann, also wenn es gerade um das Furnieren von relativ großen Flächen geht, dann kann man das eigentlich erstmal aufeinander liegen lassen und Mittag machen, eine halbe Stunde.
Mhm.
Weil was dann kommt, ist, dann nimmt man große Blechzulagen raus, die auch in diesem Ofen angewärmt werden, packt die drauf und dann wird das gepresst.
Hm.
Das bedeutet, der ist dann zwar erstmal wieder gallertartig, dieser Leim, aber sobald ich diese heiße Zulage draufbringe, fängt der wieder an zu fließen und dann kann ich das tatsächlich pressen. Das ist also auch was...
So entsteht dann, nee, nicht Sprelakat, das ist was anderes, aber so wie auf so Furnierholz.
Ja, genau. Hm. Ne? Also eine furnierte Fläche, also das haben wir jetzt natürlich noch nicht gesagt. Ne? Also ein Furnier ist ja eine dünne Scheibe Holz, genau, sozusagen, die früher mit der Säge hergestellt wurde, so zu zwei, also nicht dünner als 2 mm, eher sowas wie 3 bis 5.
Mhm.
Und heutzutage aber mit großen, großen Messern hergestellt wird,
mhm,
von Stämmen abgemessert wird tatsächlich,
mhm,
die dann also ungefähr Millimeter dünn ist oder sogar noch dünner.
Haben wir sicherlich auch schon in der ersten Holzfolge gesprochen, Folge
ja,
53.
Genau,
ja,
richtig.
Habe ich neulich gerade massenweise Kirschbaum-Rundhölzer.
Genau.
Durch halb Deutschland gekarrt, für jemanden, der sowas braucht.
Mhm,
muss okay, man aber erstmal ewig lagern und dann,
ja, genau,
dann in so ganz dünne Scheiben schneiden,
irgendwie
mit so einem Messer so.
Und ja, wird gekocht vorher, dass das Holz ausreichend geschmeidig so wird. Und dann
kann man jedenfalls Kirschmöbel.
Ja, Kirschfurnier, genau. Also was man dann macht, ist, dass man halt zumeist ein etwas unedleres Holz oder ein optisch nicht so ansprechendes Holz aufwertet, dadurch, dass man es mit einer dünnen Schicht von eben einem Holz belegt, wo man den Effekt gerne haben möchte. Ja,
und das dann mit 1000 Wachsen poliert und dann hat man irgendwann ein, was ist das, Jaguar-Armaturenbrett oder
so. Ganz genau, ja. Moment, oder gib mir nochmal rüber, dann kann ich noch die nächste Seite aufschlagen.
Ja.
Ah nee, das ist sogar die Seite. Auf der anderen Seite haben wir hier eine Säule und daneben sind aber so Kästen.
Das Furnieren von Säulen und von geschweiften Flächen.
Genau, eine geschweifte Fläche ist also eine Fläche, die einfach nicht glatt ist.
Mhm, okay.
Und was man da sieht, ist eine Kiste, in der Sand drin ist.
Mhm.
Diesen Sand kann man auch an diesem Tischlerofen erwärmen.
Mhm.
Sodass man also eine unebene Oberfläche mit heißem Sand sozusagen presst.
Ah.
Na, also der dann die Form annimmt, sodass man sich nicht vorher eine Negativform bauen muss, sondern man nimmt heißen Sand, rüttelt das dann ein und presst dann, sobald sich die Sandform angeschmiegt hat, schön an das zu pressende Holzstück. Presst man das dann in den Sand, sodass das also auch recht gut funktioniert. Also die Jungs waren schon durchaus erfinderisch,
ja, ja,
ne?
Ja, wie überall. Diesen Aufwand würde ja niemand treiben.
Ja,
oh,
ganz genau.
War Möbel noch eine Anschaffung.
Da ist ja auch zum Beispiel so eine furnierte Säule. Darf ich das mal? Ja. Lese ich das vielleicht mal noch also, kurz
wo da vor. Das Furnier aufgetragen wird und dann mit Gurten zusammengespannt wird.
Genau. Das
damit dann diese Pressung eintreten kann.
Mhm.
Das würde ich hier mal kurz vorlesen, genau. Etwas umständlicher gestaltet sich das Furnieren gebogener Flächen, das hiermit ebenfalls in Kürze geschildert werden soll. Glatte, unverjüngte zylindrische Schäfte, also Säulenschäfte, furniert man nach der alten Gepflogenheit, indem man zwei oder mehr genau gearbeitete Zulagen anfertigt, welche den Säulenschaft mit dem umgelegten Furnierblatt exakt anliegend als Hohlzylinder umschließen. Man kann jedoch die Anfertigung besonders gearbeiteter Zulagen ersparen und eine mindestens ebenso gute Arbeit erzielen durch Umwickelung mit Leinengurten oder einer starken Schnur, sogenannte Sägeschnur. Der Vorgang ist folgender. Nachdem der Blindholzsäulenschaft sorgfältig mit dem Zahnhobel geraut und vorher mit Leimwasser getränkt ist, wird das zu umlegende Furnier längs der einen Höhenkante geradlinig bestoßen und so auf den mit mittelstarkem Leim bestrichenen Schaft aufgelegt, dass das bestoßene Ende auf das unbestoßene zu liegen kommt und ein wenig über dasselbe weggreift. Nachdem man das Furnier auf mittlerer Höhe vorläufig mit einem Schnürchen festgebunden hat, wickelt man am einen Ende des Schafts beginnend in schraubenförmigen Gängen die Schnur oder Gurt auf, bis der ganze Schaft umsponnen ist. Hiernach bringt man die Säule in die Nähe des Wärmofens und befeuchtet die Umwicklung mit warmem Wasser, wobei diese aufquillt, sich zusammenzieht und, während das wieder Warmwerden des Leimes, das Furnier kräftig und gleichmäßig anpresst.
Ja. Das kann dabei schon schief gehen.
Das kann dabei schon schief gehen.
Das musste man halt üben.
Richtig. Ne? Und wenn der Leim jetzt also...
Es ist erfrischend, so ein schon etwas älteres Fachbuch, was einfach so auf den Punkt ist mit solchen Beschreibungen,
ja.
Dass, wo man schon wirklich fühlen kann, dass die auch wirklich gerungen haben darum, das prägnant und kompakt zu beschreiben und nicht, ich meine, als jemand, der im Internet unterwegs ist, man ist gewohnt, dass man immer 30.000 Seiten Laberei noch drumherum bekommt.
Also wir haben ja an Bord der Seabase tatsächlich eine Holzwerkstatt, weil an Bord immer noch ganz viel mit Holz gemacht wird, aus diversen Gründen. Also auch das Elektroniklabor, wenn die irgendwelche Gehäuse und so brauchen, da kommt immer noch nicht alles aus dem 3D-Drucker, sondern manchmal ist Holz doch gar nicht so schlecht. Wir haben eine selbstgebaute CNC-Fräse für Holz. Und ja, da werden diese Hölzer zum Teil auch also übelst behandelt und ich weiß nicht was. Und wir sind auch immer dankbar für Material.
Ja.
Zum Beispiel, was haben wir da, 300 Jahre altes Bengoshi-Holz, was schwerer ist als Wasser.
Ja.
Ja, das ist total geil. Da kann man nämlich ganz, 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 ganz kleine Details, die man, was weiß ich, was zum Beispiel in Geräten braucht, um irgendwelche Leiterplatten auseinanderzuhalten und so. Das ist extrem hart, dieses Holz. Das kann man da also so perfekt wie sonst nichts genau herstellen.
Das ist das ist von der Beschaffenheit fast so wie ein Block Kunststoff eigentlich, ne? Wenn man das so.
Ja, genau, anfasst. Genau. Ah, ja. Ich habe ein Dominospiel aus weißen und schwarzen Steinen. Die schwarzen sind Bengoshi und ganz, ganz schwer und die weißen sind irgendwas ganz leicht.
Okay.
Aus Holland.
Gut. In dem Text hier wird jetzt noch darauf hingewiesen, dass man also das nicht zu fest umwickeln soll, ne? Also von vornherein nicht zu fest umwickeln soll, weil wenn das dann nass wird, dann sonst die Kräfte zu groß werden und eventuell da Abdrücke entstehen. Und jetzt hier noch, dann muss man also den Überstand, ne? Es war ja, wurde ja vorher beschrieben, dass das eine Ende so ein bisschen übersteht, das muss dann also noch sauber nachgeschnitten werden. Nun erübrigt, also jetzt hier weitergelesen, nun erübrigt noch das bestoßene Ende etwas aufzuheben, das abgeschnittene, unbestoßene Ende loszulösen und zu entfernen und die Fuge durch Niederdrücken mit dem Hammer in Ordnung zu bringen.
In Ordnung zu bringen, ja.
Genau. Jetzt ist die Frage, was ist der Hammer? Es gab nämlich einen speziellen Hammer, den sogenannten Furnierhammer, der also einen sehr großen Metallkopf hatte, zumeist aus Messing, Messing oder Kupfer, der also sehr gut Wärme leiten konnte, der auch wiederum an dem Wärmofen angewärmt wurde und der eine sehr breite und massive Finne hatte. Ne? Also das dünne Ende, es gibt ja die Bahn vom Hammer, das flache Ende und dann das spitze Ende ist die Finne. Und der also eine sehr breite, teilweise 5 bis 8 Zentimeter breite Finne hatte, die schön rund poliert war, sodass man also so Furniere, gerade in solchen Rundungen oder sowas, auch damit gut aufreiben konnte. Ne? Man macht den Hammer warm und kann dann wieder das Furnier mit diesem warmen Hammer eben niederdrücken. Das sind alles so...
Werkzeug für Angeber, sieht sehr professionell aus.
Ja, total. Ist aber auch wirklich... Also es funktioniert erstaunlich gut. Ich habe einmal so einen Furnierhammer in der Hand gehabt und das funktioniert erstaunlich gut und sehr intuitiv. Das ist halt was, was wir heutzutage mit unserem Weißleim, der ja auch heute hauptsächlich in der Tischlerei verwendet wird.
Nahe.
Genau. Einfach dieses Vorgehen ist nicht mehr nötig.
Der Weißleim von heute ist, der besteht aber aus Kunststoff, oder? Ist
Polyvinylacetat ist das, ja, genau.
Polyvinylacetat, okay. Da haben wir es.
PVAC.
Daher Pronal.
Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das
daherkommt, weiß ich gar nicht
so genau.
Die Historie diverser, modernerer Klebstoffe. Wir kommen ja noch dazu.
Genau.
Ihr müsst nämlich noch lernen, warum UU heißt und so. Ja.
Richtig. Genau. Zu den Glutinleimen gehören eben auch noch so ein paar andere Sachen, ne? Was wir ja hatten, der Fischleim.
Ja, den finde ich großartig. Also damit ist eine ernsthafte Bedrohung. So, ich habe hier eine Tonne Fischleim. Ich werde sie benutzen.
Also den kann man, da kann man auch mal dran riechen.
Naja.
Riecht halt so ein bisschen fischig.
Ja, ich sage ja, und das gießt man nun bei der, wie soll ich sagen, Dollarwahlveranstaltung seiner unbeliebtesten Partei aus.
Na, aber der hat jetzt zum Beispiel den Vorteil, dass der eben bei Raumtemperatur die Eigenschaft hat, flüssig zu sein. Ja. Ne? Der ist so ein bisschen chemisch verändert, ich kann das nicht genauer beschreiben. Aber der hat so die Eigenschaft, dass der eben flüssig auftrocknet.
Hier oben Schleim ein Kilo. Also, das ist
so. Würde mal aus komplett eigennützigem Interesse hier wieder den Deckel rausschrauben.
Fast so gut wie der Hasenleim und der Katzenleim, der noch nicht erfunden ist.
Nun ja, es ist nun mal am Ende so, dass es Leim aus tierischen Produkten ist, nicht wahr?
Ja, gut.
Also und also das ist ja dann der Bereich, wo es nicht mehr nur nicht vegan, sondern eben auch nicht vegetarisch ist.
Nein, aber dafür Lebensmittel echt wahrscheinlich.
Genau.
Ja, werde ich dann mal prüfen, ob ich dann hier nach die Wohnung nochmal lüften muss.
Ach, nee, so schlimm wird es nicht sein.
Na, hier so Bundeswehr-Waffenöl, Ballistol, ist doch auch Knochenöl. Ohne Ende.
Oh, das weiß ich gar nicht, woraus Ballistol gemacht wird.
Ja. Braucht man ja auch im Kfz-Bereich.
Ich habe jetzt hier nur mal so einen Tropfen von dem Fischleim zwischen meinen Fingerspitzen zerrieben. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, dass der jetzt hier anfängt, auch schon Fäden zu ziehen.
Ja, zieht Fäden, ja.
Hm. Na, der ist also, der hat tatsächlich, ist relativ zäh und hat eine sehr, hier.
Ja,
ja. Eine sehr, sehr hohe Klebkraft. Das ist so spinnwebartig.
Fast ja, genau. Jetzt hast du da quasi wie so eine
Sprühspinnweben
könnte man da dran, ne?
Ja, genau. So an so eine Daune oder sowas erinnert es auch, ne?
Ja, ne?
Also das sind diese langenkettigen
Polymere.
Nee, eben nicht Polymere. Proteine, die ich jetzt hier in meiner Hand irgendwie so zu Fäden forme, ne? Also da kann man durchaus erkennen. Und dass das eine signifikante Klebkraft entwickelt, wie sich meine Fingerspitzen hier verformen, sollte auch deutlich werden. Ne? Also das ist schon cooles Zeug. Man kann damit tolle Sachen machen. Es ist halt in seiner Behandlung durchaus nicht so einfach, wie das heutzutage so ist. Mhm. Ne? Also bei den heute üblichen Leimen.
Mhm. Ja.
So, das wären jetzt also mal die Sachen, die ich hier aufgeschrieben hätte.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mal gucken hier. Was kommt jetzt ab 850? Ach so. Zum Kleben gehören ja auch, genau, so Furnierstreifen und so Klebestreifen ist ja auch eine moderne Erfindung. Ne? Wir kennen heute so unseren Tesafilm und Duct Tape und so. Übrigens, wenn wir den Klebefilm-Export einstellen, haben diverse Handyfabriken auch ein Problem.
Mhm. Ja. Das Ding ist, dass tatsächlich zum Furnierfügen auch früher schon so Papierbänder verwendet wurden, die tatsächlich auch mit so Knochenleim beschichtet waren. Also, dass man lange Papierbahnen genommen hat da sehr dünnen Knochenleim aufgetragen. Das in Streifen geschnitten und dann hat das Anfeuchten tatsächlich gereicht, um die Klebkraft hervorzurufen, mit dem man also so Furniere tatsächlich
streifenweise... Das hatte man auch im Büro früher. Sobald man Gummi Arabicum hatte man natürlich Papierstreifen, so ähnlich wie bei Briefmarken oder sowas. Und damit hat man natürlich dann auch zum Beispiel einen Briefumschlag zugeklebt. Mhm, wie heute noch die Japaner mit ihren Nashi-Tapes. So. Also hattest du halt so einen Papierstreifen, musstest du so anlecken und konntest den halt wie Tesafilm so zum Pakete oder Briefumschläge verschließen oder so eben benutzen.
Ja, genau.
Und Tesa ist ja eine relativ moderne Erfindung, also so aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende. Ein Produkt der Hamburger Firma Beiersdorf, die ja alles Mögliche macht, Nivea-Creme und auch jede Menge Klebstoffe und Industrieprodukte. Und also ursprünglich war das gar nicht der Name für so einen Klebefilm, sondern eigentlich sollte das mal medizinisches Heftpflaster werden und dann sollte es irgendwie eine Klebmasse werden, ich weiß gar nicht, genau, für eine Wurstpelle und all so ein Zeug. Also jedenfalls, Tesa ist es deswegen, weil die Firma Beiersdorf, damals war ja Patente und Marken ganz wichtig, hatte bei ihren Mitarbeitern einen Namenswettbewerb für Produkte ausgeschrieben.
Heutzutage würde man einfach die KI fragen, generieren wir mal 20 Namen.
Genau, und gewonnen in dem Fall hat eine Frau Elsa Tesmer, die hat dann halt aus ihrem Namen Elsa Tesmer Tesa, nicht? So wie heute die E-Mail-Adressen, nicht? Ja, man war kreativ so angemeldet.
Tesmer Elsa.
Ja. Genau, und da also sowohl Zahnpasta wie Wurstpelle nichts so war, kam es dann so, dass diese Marke erstmal angemeldet war, aber unbenutzt. Und dann hat Anfang der 30er Jahre ein Herr Kirchberg, Hugo Kirchberg bei Beiersdorf, den heutigen Tesafilm erfunden und dann hatte man halt diese Marke übrig und darum heißt der Tesafilm Tesafilm nach Elsa Tesmer, die da wahrscheinlich schon gar nicht mehr am Leben war, aber die Marke war irgendwie noch da. Und das frühere Tesafilm, das riss immer etwas leicht. Das war noch nicht so gut wie das heutige. Und deswegen hatte man diese Tischabroller, wo man so mit einer Hand immer so, so einen Streifen abziehen kann. Und das war der Hit. Also binnen weniger Jahre, nicht, das Dritte Reich hatte ja massiven Devisenmangel, wie die DDR später auch. Also Export war ganz wichtig. Und das hat also sofort die gesamte Welt, dieser Klebestreifen hat alle überzeugt. Also es war,
das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, das muss eine riesen Verbesserung gewesen sein.
Genau, im Alltag, und witzigerweise, mitten im Zweiten Weltkrieg ging es dann los, 1941, Tesa wird zur Dachmarke. Da gab es dann nämlich Tesa Krepp für die Maler, Tesa Pack für die Paketkleber und Tesa Moll auch damals schon für Türen und Fenster, 1941. Man beachte.
Tesa Moll für Türen und
Fenster. Ja, so, also wenn es zieht, so diese Klebestreifen, die man zum Abdichten nimmt.
Ah.
Ja, ja.
Okay, interessant.
Tesa Moll, ja, 1941, man glaubt es kaum. Na, und das wurde immer weiter spezialisiert und wie gesagt, heute für Handys und alles Mögliche und die Firma Tesa ist ausgegliedert und ist jetzt ein globaler Hightech-Konzern, ja. Also, schon erstaunlich, es gibt sogar Tesa Scribos, Laserklebeetiketten für Fälschungsschutzherstellungen. Und Tesa-Bänder fixieren Kabel, Bäume, Batterien in Elektroautos und Zierleisten. So, da haben wir es. Also,
okay, das sind,
wenn wir
das ist
Klebstoff,
dann,
nicht, ja. Wenn wir unser Klebstoffmonopol ausnutzen strategisch, dann klebt in Amerika bald gar nichts mehr.
Aber das sind ja dann nicht also so diese transparenten Tesa-Filme, die man so allgemein kennt. Nee, sondern das sind also alle möglichen anderen genau. Tesa-Produkte, die alles, dann zum Kabelkleben verwendet werden.
Genau. Okay. Während die Amerikaner hatten ja ihr Duct Tape, was wir heute noch kennen.
Ja.
Das ist allerdings eine wesentlich spätere sozusagen Erfindung. Duct Tape, nicht im Deutschen meistens Panzerband oder Gewebeband, ist eine ganz kuriose Geschichte eigentlich und es gibt einen Hörfehler eigentlich. Denn das Band hieß tatsächlich anfangs Duct Tape, also Entengewebeband. Hat tatsächlich was mit Enten zu tun.
Hat man den 2C4 damit gebaut?
Nein, es ging um Munitionskisten im Zweiten Weltkrieg. Es gab eine US-Amerikanerin namens Vesta Stout, der Legende nach, ihren Söhne waren bei der Marine und sie musste in einer Munitionsfabrik arbeiten und ärgerte sich darüber, dass die Munitionskisten mit Papierstreifen und Wachs abgedichtet wurden. Das war natürlich eine fürchterliche Sauerei und umständlich und kostete wertvolle Zeit. Also schlug sie ein wasserfestes Klebeband aus Stoff vor. Und dann hat der Präsident, wie es damals so war, nicht, die USA war in den Krieg eingetreten, die Firma Johnson & Johnson, die wir ja heute noch kennen, mit der Entwicklung eines solchen Produktes beauftragt. Und die haben das dann halt im heroischen Selbstversuchen gemacht. Und das Zeug bekam den Spitznamen Duct Tape, also Ente-Tape, aus zwei Gründen. Erstens das Material, robustes Baumwollgewebe, im Englischen nämlich Cotton Duck Fabric. Warum Duck? Das ist das niederländische Wort für Tuch, nämlich Dokie.
Beeindruckend.
Dok, ja. Duck, ja, so.
Also haben wir mehrere Fehlhörungen hintereinander.
Genau. Und dann die Eigenschaft, es war mit Polyethylen beschichtet, das kannte man dann schon, davon perlte das Wasser ab, genau wie bei den Federn einer Ente. Nicht? It keeps water off like a duck's back. Also Duck Tape. So. Mhm. Ja, und im Schützengraben und Lüftungsschacht und überhaupt so hat sich das Ganze dann verändert von Duck CK zu Duck mit CT wegen extrem klebrigen Band, was man brauchte für Lüftungs- und Heizungsschächte und all so ein Zeug. Und daher auch übrigens dieses Silbergrau, weil man immer so Blechschächte damit abdichtete, hatte man halt ein silbergraues Ducktape. Warum ist es heute noch silbergrau? Ja. Und Duck und Duct flossen halt irgendwie so zusammen und aus Duct Tape wurde dann Duct Tape. Ja, eigentlich ganz witzig. Noch witziger ist, gewöhnliches Duct Tape ist für das Abdichten von Heizungslüftungsschächten eigentlich völlig ungeeignet. Ja,
das hält nicht besonders lang.
Genau. Ja. Die ständigen Temperaturschwankungen und die Hitze in den Schächten lassen den Klebstoff mit der Zeit austrocknen. In den USA ist die Verwendung von klassischem Duct Tape für echte Ducts durch Bauvorschriften mittlerweile sogar verboten. Dafür gibt es spezielles Aluminiumklebeband. Der Name ist dem Alleskönner Klebeband aber bis heute geblieben.
Sehr schön.
Also auch in anderen Ländern gibt es so Geschichten irgendwie. Also mein Lieblingsklebstoff, wenn ich das jetzt gleich hier mal so sagen darf, kommt ja aus Italien. Der heißt Cocoina. Cocoina ist so ein Mehlkleber, der nach Marzipan riecht und den man auch essen kann. Also italienische Schüler naschen da auch manchmal dran. Das sind so Metalldosen und die können auch austrocknen und dann tut man da ein bisschen Wasser rein und lässt das 2-3 Tage stehen und dann hat man wieder so eine Pampe, in der Mitte ist so ein Pinsel Und jeder italienische Postbeamte, alle Schüler, alle kleben immer mit Kokain.
Ganz beeindruckend. Okay, was macht denn ein Lieblingskleber aus? Die Tatsache, dass er essbar ist, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Dass er
einen besonders angenehmen Geruch und Geschmack hat. Nicht?
Ah, okay.
Das, also das ist von 1927 tatsächlich, Kokaina, in der norditalienischen Stadt Voghera. Nun ja, warum nicht? Also Design und Rezept haben sich nicht geändert und der himmlische Marzipanduft kommt tatsächlich durch einen Aromastoff, den man extra beigesetzt hat. Zugabe von natürlichem Mandelaroma. In Italien ist dieser Duft für viele Menschen untrennbar mit Kindheit, Schule und Bastelstunden verbunden.
Das ist dann wieder dieser Assoziationsraum, wie was ich schon sagte, das riecht nach alte Kneipe oder
so wie Gummi Arabicum vom Arabik für jeden Franzosen nach Bürokratie riecht.
Ja,
und eben völlig ungiftig, also man kann es auch essen, also es ist halt geeignet für die Kinder. Die Franzosen haben auch sowas, die Königin der Schule, also nicht der Amtsstube, heißt dort nicht Gomme Arabique, sondern Col Cleopatra, Cleopatra Kleber. Okay. Die Königin der Kleber hatte jemand erfunden, und zwar ein Monsieur Chanson, nicht wie das Gesang, sondern Chanson, 1930 erfunden, und er wollte die Königin der Klebstoffe herstellen, aber La Reine, die Königin, spricht sich irgendwie schlecht, und da hat nämlich doch die Königin an sich, die Kleopatra. Ja, und da hat er dann auch wieder 1935 Mandelduft hinzugefügt, und das wurde halt in der Schulzeit eben auch sehr beliebt, und alle Franzosen erinnern sich daran, und deswegen
eben Kleopatra. Also offenbar gibt es mehrere Klebstofferfinder, die denken, Mandeln sind irgendwie ein passendes Bouquet für Kleber.
Ja, ungefähr so. Kann man tatsächlich...
Kann aber so ein bisschen einfach der Zeit geschuldet sein, ne? Dass man so...
Naja,
synthetisierte Geruchstoffe und sowas dann hatte.
In Deutschland gab es das ja auch, aber erst relativ spät. Zum Beispiel unser Prittstift,
den wir kennen,
der wurde erst 1969 auf den Markt eingeführt durch die Firma Henkel, die mit dem Waschmittel und so.
Und den lieben natürlich alle, wenn man den schnüffeln kann.
Ja, der Prittstift ist da wahrscheinlich irgendwie wichtig. Interessant auch Uhu, nicht? Würde ich auch nochmal erzählen, diese gelben Tuben so, das ist ja ein Kunstharzkleber, und zwar der erste. Mhm. Der wurde erfunden von einem Herrn August Fischer, einem Apotheker aus Bühl in Baden, da ist heute noch die Uhu-Fabrik, Bühl-Baden.
Ja.
Und warum heißt Uhu? Nun ja, es war damals üblich in der Schreibwarenbranche, Produkte nach Vögeln zu benennen, Pelikanfüller oder Schwan-Stabilo-Bleistifte. Oh. Und dann hat er halt noch Uhu-Bürokleber.
Das ist super.
Ja. 1932.
Also ist es tatsächlich so, dass man fragen kann, warum der nicht in seiner Tube ist?
Ja. Es ist also kein sächsisches Klebemittel namens Uhu, nein. Es ist tatsächlich badisch und tatsächlich ein Vogel.
Bei Uhu denke ich immer an so ein Satirewahlplakat 2010er Jahre irgendwann mal gesehen. Ich habe gerade gesucht, ob ich es noch kurz finden kann. Wieder bei der Bildersuche war es leider nicht zu finden, wo jemand diesen Anschlag vom SED-Logo genommen hat.
Ja, einer hat nicht die halt, andere, ja.
Ne, und darunter aber als anstatt SED steht halt Uhu, wir halten zusammen, und man sieht, wie aus diesem Anschlag Leim raustrieft.
Also zu DDR-Zeiten hier symbolisierte dieses SED-Parteiabzeichen, was die Funktionäre immer so im Knopfloch trugen, das symbolisierte eine Hand wäscht die andere.
Ah, okay.
Also zwei Hände, die
reichen. Ja, sehr gut.
Ja, ja.
Okay, aber es, ja, ne, also ein Kunstharzkleber heißt aber in dem Fall ja wahrscheinlich einfach wirklich auch, dass es ein Kunstharz ist, der mit irgendeinem Lösemittel anzulösen ist, dann verteilt werden kann und dann da physikalisch auftrocknet und dann ist gut.
Das Ganze wurde verbessert durch einen Herrn Otto Bayer im Zweiten Weltkrieg, und zwar beschäftigte sich der Mann mit synthetischem Kautschuk und Kunstharzen, und er erfand das Polyurethan.
Ah, hervorragend, ja.
So nahm die Sache dann seinen Lauf. Also ne? Dran denken.
Okay.
Deutscher Bürokleber. Nicht zu verwechseln mit Gomme Arabique oder Cleopatra.
Polyurethan ist ja.
Kokaina.
Polyurethan ist ja das, was man so kennt, diese Schäume, ne? Also alle möglichen Bauschäume. Und es gibt ja auch Polyurethan-Leime.
Wo wir beim Schabernack waren, Schabernack mit Bauschaum.
Oh ja, stimmt. Das wäre das Passende, ja.
Bauschaum mit übelriechendem Fischleim.
Bauschaum ist auch an sich schon eine Pest so. Also wenn der irgendwo hin explodiert, der reicht ja schon, wenn man den lang genug vor dem Baustrahler stehen lässt.
Deutsche Autos heutiger Produktion enthalten zwischen 15 und 20 Kilogramm Klebstoff.
Das ist aber beeindruckend. Ja, okay, gut, klar. Irgendwo die ganzen Kabel festkleben und irgendwie wird ja auch immer, ja, Scheiben, irgendwelche Dichtstoffe. Mhm. Es wird ja auch generell viel mehr an der Karosserie geklebt mittlerweile.
Genau.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ja, in der Chirurgie wird geklebt, Smartphones. Ne?
Was ja unerwünscht ist, ne? Weil verkleben bei Smartphones reparieren irgendwie verschwert.
Ein Repair, ja, ist wirklich schlimm. gucken. Mal gucken, ja. Das, ach ja, Klebstoff in der DDR muss natürlich auch sein. Also in der DDR hat man ja nichts weggeschmissen, sondern natürlich repariert. Und deswegen gab es in der DDR schon etwas früher als in Westdeutschland tatsächlich so moderne Klebstoffe, mit denen man auch mal Schuhe kleben konnte und sowas. Denn Patex ist ja auch eine Erfindung aus den 50er Jahren im Westen, nicht? Von der Firma Henkel halt. Und im Osten gab es zum Beispiel Kittyfix. Kennen alte Ostler noch. Kittyfix wird heute noch als Marke hergestellt, irgendwo in Leipzig. Das war so ein typischer Universalkleber. Und wenn es richtig um harte Reparaturen ging, dann gab es Duosan Rapid. Extrem lösungsmittelhaltiger, acetonhaltiger Kleber, der roch entsprechend streng, aber dafür klebte er auch wirklich alles. Und der kam
Duosan, aus
der Orwo. Ja.
Duosan sagt mir tatsächlich
ja, was. Ja, Duosan Rapid.
Das ist ja im Sächsischen zu Duosan. Genau. So. Okay.
Genau, also es gab Kittyfix, es gab Duosan und was man dann noch brauchte, um irgendwelche Sachen zusammenzumanschen, war Zenosil, das flüssige Gold des DDR-Heimwerkers. Das war nämlich so die Universalpampe, die alles dichtete. Zenosil. Okay. Vom VEB Chemiewerk Nünkritz, wo immer das liegt.
Nünkritz, bist du, na gut, du bist nicht mit dem Zug gekommen. Wenn du von Dresden aus Berlin kommst, nach Dresden fährst, dann fährst du an Nünkritz vorbei.
Ah, siehst du. Da, ja. Nicht? Da nee, wurde Zenosil hergestellt.
Kurz vor der Abbiegung nach, nee, es ist ein kleines bisschen daneben, aber es ist auf der Strecke nach Riesa-Leipzig.
Das ist ja auch fies. Ja. Duosan, die Aluminiumtuben waren anfangs blau lackiert. Mhm. Das aggressive Lösungsmittel im Kleber löst jedoch oft den eigenen Tubenlack auf.
Ja, verdammt. ja, da haben wir es wieder. Es war halt damals ungefährlich.
Der Anruf kommt von innerhalb der Tube.
ja, genau. Genau. War ein begehrtes Produkt, was oft als Bückware unter dem Ladentisch gehandelt wurde.
Zenosil.
Ja. Also, wir sehen, nicht, auch VEB minderwertige Klebemittel hatte Produkte. Erstaunlich. Ja, ja. Aber mit dem Uhu finde ich irgendwie am besten. Nachdem es Pelikan und Schwan gab, muss es auch Uhu geben.
Süß. Ja, wir hätten auch Amselleim ja. haben können. Ne? Also
ja, aber irgendwie. naja, so drei Buchstaben und so. Interessant.
Ja, ich sehe auch hier die Notiz, heutzutage Grenzen zum Umweltschutz mit biobasierten Klebestoffen. Außerdem Klebestoffe, die sich für das Recycling von Produkten wieder ablösen lassen. Die Bonding on Demand hier. Ne?
Ja.
Das erinnert mich an Penta-Radio vom September 2024
Aha.
mit dem wunderbaren Sendungstitel den Akku bei 80 Grad Gold braunbacken. wo es damals um das neue iPhone ging, wo auch wiederum der Akku festgeklebt war. Mhm. Und das wurde halt, einerseits ist das natürlich ja, aus den bekannten Right-to-Repair-Kunden so ein bisschen problematisch. Allerdings diese Klebefläche von diesem Akku lässt sich ablösen, dadurch, dass dann da zwei Kontakte sind, wo man mit Krokodilstern in einer 9-Volt-Batterie ran kann. Denn dieser Leim löst sich unter Stromeinfluss.
Ja, beeindruckend.
Ja.
Aber das ist natürlich auch sowas, wo ich mir dann jetzt gelegentlich mal denke, okay, wir waren eigentlich schon mal so weit. Ne? Also wenn wir jetzt gerade vorher von Glutinleim gesprochen haben, der also reversibel ist, oder wo mir das auch wieder aufgefallen ist, ist die Eisenpfanne, wo man also alles Mögliche durchgespielt hat, Keramikbeschichtung und Tefal und was weiß ich nicht alles. Und jetzt aktuell ist die blanke Eisenpfanne wieder im Kommen, so da waren wir schon mal.
Für die Chronisten, also Patex 1956 und Prittstift 1969. Ja, genau, und dann richtig, ändert man sich auch noch an 70er, 80er Jahre, der sogenannte Sekundenkleber, nicht? Cyanacrylat und Heißklebepistolen, was wir heute noch benutzen.
Ja. Ist schon so, dass sich gewisse Sachen einfach durchgesetzt haben, ne?
Irgendwie schon. Ne? Wobei, ich kann mich erinnern, dass so in den 80ern die Sache mit den zwei Komponentenklebern, das war noch nicht so richtig ausgereift. Da gab es diverse bedauerliche Klebeunfälle. Also entweder das härtete gar nicht aus oder viel zu schnell oder also.
Ja, okay, gut, das kann natürlich sein. Aber es ist natürlich so, dass einfach klar ist, wir brauchen irgendwie, also der Anwendungsfall von wir brauchen was zugreifbar, kleine Dinge, so handfixierbar. Also man hält es zusammen und wenige Sekunden und danach ist es fest. Also was ja so Heißkleber halt ist zum Beispiel, das ist ja so ein Anwendungsbereich, das ist einfach klar, warum man das braucht. Das ist halt für bestimmte Anwendungen sinnvoll.
Ja, und da gibt es ja heutzutage auch also wahnsinnige Produktinnovationen, also Dinge, die so dermaßen übelst kleben in kleinsten Mengen, dass also frag mal einen Zahnarzt, womit der so die Blombe wieder anklebt. So.
Aber das ist natürlich auch was eben der hier auch kann. Ne? Also ich kann jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt wieder den Hasenleim in der Hand. Der ist jetzt also mit einer ausreichend großen Menge Wasser angequollen, sodass der sein Volumen ungefähr, ich weiß nicht, verdoppelt bis verdreifacht hat. Verdoppelt bis verdreifacht hat. Wenn ich den mit weniger Wasser anquelle, dann habe ich natürlich auch am Ende im erweichten Zustand einen etwas dickeren Leim. Mhm. Und wir haben jemanden im Ort, das ist ein Marionettenspieler. Und sein Schwiegervater hat ursprünglich mal viele von diesen Marionetten gebaut. Und die Haare von diesen Marionetten, das ist zum Beispiel sowas, die sind eben mit Glutinleim angeklebt. Mhm. Weil man das auftragen kann. Man kann also einen Pinsel nehmen und mit einem sehr feinen Pinsel einfach einen Tropfen auf diesen Kopf von dieser Marionette machen. Dann geliert das und dann kann man ein Haar oder eine Haarsträhne da reinstecken und dann hält das. Mhm. Dann muss man das also eine Weile unbewegt stehen lassen, bis also der Leim wieder hart wird und wieder austrocknet. Und jetzt haben wir ja den Effekt, dass hier diese Würfelchen sich so zusammengezogen haben. Mhm. Ne? Was dann also passiert ist beim Austrocknen, dass dieser Leim sich wirklich zusammenzieht und dann dadurch also große Bindekräfte erhält. Mhm. Also das ist eben genau sowas. Ne? Man hat also diese Fixierung einfach durch Temperaturverlust sozusagen und dann aber auch diese große Festigkeit. Mhm. Ne?
Ja, sagt mal, der Klebstoff.
Und was? Ich würde vielleicht noch hier dazu sagen, weil ich auch hier gesehen habe in deinen Notizen, dass die Franzosen zum Büroklebern Le Scotch sagen.
Ja,
stimmt. Also ja, auch so wie das Tempotaschentuch oder halt bei uns der Tesafilm. Ne?
Ja,
Le Scotch. Und ja. Ich habe mich da noch daran erinnert gefühlt, dass ich im japanischen Recht gelernt habe. Da ist das halt auch eine Vokabel, okay, weil man natürlich, die Lehrbücher sind auch darauf ausgelegt, dass man in einem papierbasierten Büro arbeitet. Und vielleicht ist das in Japan auch noch häufiger der Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also der Japaner an sich ist, also ich bekomme immer Postkarten aus Japan und das ist also sowas von analog und da wird sich Mühe gegeben. Da
also
wird jede einzelne Postkarte ins Ausland erst abgestempelt. Dafür wird erstmal der Poststempel mit den lateinischen Buchstaben bemüht. Das Ganze dann in eine Zellophantüte verpackt, damit die auch nicht beschädigt wird auf dem Transport und dann nicht so.
Ah,
ja,
sehr schön.
Ja. Und in Japan kommt der Postbote zweimal am Tag und übergibt einem mit weißen Handschuhen nicht so die Post. Und das Postkartenporto nach Deutschland ist umgerechnet 60 Cent pro Post.
Das ist von dir. Zellophan ist auch das richtige Stichwort, weil der japanische Begriff für den Tesafilm ist Seiro Tepu.
Ah.
Tepu natürlich wie Tape.
Ja.
Und Seiro wie halt Zellophan.
Ja.
Okay.
Ja. Was? Warum nicht?
Das haben wir auch noch das mit erwähnt.
Ja.
Le Scotch.
Das gefällt
mir. Ja. Finde ich gut.
Ja. So, haben wir jetzt. Habe ich jetzt wirklich keinen Klebstoff? Ich muss mal gucken, ob noch allen Klebstoff jetzt wirklich. Klebstoff. Oh, schon. Wir haben Ducktape gelernt, wir haben Tesa gelernt, wir haben diverse Büro- und Schulkleber gelernt, was also offenbar eine emotionale Sache ist, der Klebstoff, nicht?
Wir haben auf jeden Fall viele Sachen vergessen. Was mir zum Beispiel vorhin zwischendrin noch eingefallen ist, ist Lionel Kit.
Mhm.
Ne, also Fensterkit,
mhm,
der ja einfach sozusagen sehr dick gerührte Farbe, also Farbe mit zu viel Pigmenten, nämlich Leinöl und sehr viel Kreide ist, womit also früher Fenster eingeglast wurden.
Mhm.
Haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Hier mal nur erwähnt, kann man sich vielleicht mal.
Stimmt, oder die ganzen Medizinkleber, so Heftpflasterkleber, wo Zinkoxid drin ist, weil das die Wundheilung verbessert.
Ja, genau.
Sowas alles.
Ja.
Also da gibt es noch ein weites Feld.
Der Leimtopf, der sinnvollerweise aus Kupfer sein sollte, damit der Leim nicht schimmelt und solche Dinge.
Ah.
Ja, all solche Dinge, dass.
Hätten Sie es gewusst.
Ja.
Ne? Es wurde doch in der Pandemie auch irgendwann mal gesagt, dass man so Feldstudien gemacht hat und dann so meinte, eigentlich sollten Krankenhäuser Türklinken aus Kupfer verwenden.
Ja.
Wegen der antibakteriellen Wirkung. Also
sinnvollerweise sogar Silber, aber ich denke, die sind dann häufiger weg.
Obwohl Kupfer ist ja heutzutage auch schon begehrt. Ja, genau.
Aber es ist tatsächlich, also wir hatten in München dieses, da haben wir das in der Form gemacht. Wir haben also diese kleineren Schraubgläser hier verwendet, diese, was mag das sein, 200 Milliliter.
Ja.
200 Milliliter Gläser, die so leicht konisch nach unten verlaufen.
Mhm.
Diese Schraubgläser verwendet, um da also kleine Mengen Leim drin zu erwärmen, weil wir auch häufig das Problem hatten, dass der dann geschimmelt hat. Wenn der eine Woche oder übers Wochenende teilweise sogar stand, dass der geschimmelt hat. Und dann hatten wir irgendwoher tatsächlich auch mal einen größeren Posten von diesen alten Leimplatten. Die waren also ursprünglich vielleicht mal so 15 cm lang und 7 bis 8 cm breit gewesen.
Mhm.
Und solche großen Mengen Leim anzulösen, da hat man natürlich dann wirklich das Problem, dass der, wenn man den nicht schnell verbraucht, schimmelt.
Mhm.
Und dann ist dann irgendwann unserem Werkstattleiter mal sozusagen der Kragen geplatzt und der hat von irgendeinem Nachbar so ein Stück Kupferdachrinne mitgebracht und ist dann in die Metallwerkstatt gegangen, hat so ein Stück Kupferblech da unten rumgedengelt und angelötet und dann war das der neue Leimtopf und da ist halt nie was passiert da drin. Oder? Also diese Kupferionen, die machen da schon einiges aus, was das betrifft.
Ja, wahrscheinlich. So, 2 Stunden, liebe Leute.
Ja, Wahnsinn. Ich hatte ja, wir hatten ja Folge 90, glaube ich, war die bis jetzt längste Folge, die wir aufgenommen haben.
Das kann sein.
Die 1 Stunde 48 oder sowas in der Rohauffassung. Wir wissen noch nicht, wie viel es geschnitten sein wird am Ende. Und ich dachte so, na, vielleicht wird noch eine von den KI-Folgen noch länger. Und das war ja dann nicht der Fall, aber knapp daneben. Mal gucken, wie viel diesmal hier auf dem Boden des Schnittraums liegen bleibt. Und oder es dann tatsächlich in die Folge schafft. Ich meine, unsere Hörer werden das dann natürlich sehen können, schon wenn das im Podcatcher erscheint.
Ja.
Für uns ist es wie immer eine Überraschung, wenn diese Folge dann in einigen Monaten rauskommt.
Ja, genau. In einigen Monaten.
Ja, wir haben jetzt ja wieder ein bisschen Backlog aufgebaut. Das ist ja unser Format, mit dem wir hier arbeiten. Dadurch, dass ja unser Inhalt zeitlos ist. Ich meine,
das ist ja ist bei DTM ja auch so, aber bei mir wird ja nichts geschnitten und das erscheint daneben und müssen die Leute eben damit klarkommen, weil wir hatten ja nichts und nicht, also hier, liebe Schlüsseltechnologiehörer, nicht damals -tm-podcast.de. Falls ihr nicht ihr darunter leidet, dass ihr diesen Podcast bisher nicht kanntet, dann habt ihr jetzt einen Backlog von 107 Folgen.
Genau. Und wenn man als damals TM-Hörer sagt, ich möchte mal etwas, was regelmäßiger veröffentlicht,
Schlüsseltechnologie-podcast.de.
Wie oft kommt ihr denn raus? Einmal die
Woche?
Alle 3 Wochen.
Der Trick ist ja.
Aber immer mit einem Versatz von einigen Monaten.
Naja, das ist halt der Plan, weil die Idee ist grundsätzlich. Ach so, ja. Wir treffen uns einmal die Woche, so ist der Plan zumindest. Ja, und dann ist halt eine Woche eine Folge auszuarbeiten, eine Woche eine Folge aufzunehmen. Das wäre also eigentlich ein Rhythmus von 2 Wochen. Aber es kommt ja öfter mal was dazwischen.
Ja.
Sei es Urlaub, sei es Krankheit, sei es Weihnachten.
Sei es, dass ich dich bei einer Aufnahme sitzen lasse. Irgendwie.
Gut, das ist eine andere Sache. Probleme bei der Terminabsprache, auch das passiert manchmal.
Dementsprechend haben wir dann halt gesagt, 3 Wochen ist doch ein guter Rhythmus, weil dann hat man immer so ein bisschen Puffer. Wenn man irgendwie einen guten Rhythmus hat, dann baut man sich Puffer auf oder halt irgendwann ist halt mal Urlaubszeit und so weiter und dann kann man davon zehren. Und diese ganzen Komplikationen merken unsere Hörer nicht, außer dass wir ab und zu halt mal Referenzen machen auf irgendwie, ach, was für eine schöne Sommerzeit, für eine Folge, die im Oktober rauskommt.
Oder in der Fastenzeit ist Weihnachten oder sowas, ja, genau.
Ja.
Genau.
Gut, dann haben wir erstmal genug zusammengeklebt.
Ja, und die nächste Folge kleben wir in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Also dann, bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Na,
Klick.
Das war ja meine Sendung.